Der eine hat kein Mikro, der andere kein Internet. Ich bin gespannt, ob das hier funktioniert.
Sowas gibt es nur im Fußball. Digga, das ist Musik und Fußball, ne? Sind die beiden Sachen, auf die wir Menschheit richtig stolz sein können.
Es ändert sich nicht. Jede Woche die gleiche Scheiße. Meine Nerven werden einmal angespannter und ich weiß, das wird mir nicht besser gehen in 2 Wochen.
Wichtig ist auf dem Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Beckspin, Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game.
Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wichtig ist auf dem Platz. Normalerweise sind wir zu dritt, aber der eine von uns dreien, der hat ja jetzt Besseres zu tun und der ist ja jetzt im Trainingslager.
Der feine Herr.
Der feine Herr, ne? Ja. Boah, der hat da zu arbeiten.
Ich hab Termine.
Ja,
deswegen, Termine habe ich.
Peter arbeitet jetzt ja beim 1. FC Köln im Videoteam, deswegen kann er nicht. Aber in alter Stärke, Pillow, du bist dabei, es freut mich, schön, dass du da bist.
Nie mehr zweite Liga.
Ja, genau. Ich hab damit gerechnet, eigentlich schon letzte Woche. Ach nee, da hast ja verloren, ne? Aber
ja, so, ab das jetzt war wegen Schiri.
Ja, genau, jetzt geht's los. Mein Name ist Nico Beckspin und wir haben jemanden hier, wo ich mich persönlich sehr darüber freue, weil ich schon viel von deinen Sachen geguckt habe und ich jetzt mal testen möchte, ob du auch, wir sind ja hier privat, ne? Ob du auch im Privaten so perfekt auftrittst oder ob wir jetzt mal eine kleine dunkle Seite von dir rauskitzeln können heute. Manu Thiele, schön, dass du da bist.
Oh Gott, eigentlich kann ich jetzt nur noch verlieren. Schönen guten Abend, schönen Tag, wenn ihr mir das hört. Freut mich wirklich, hier zu sein. Ist mal was komplett Neues. Normalerweise Podcasts sind ja was ganz anderes, als irgendwie vor einer Kamera zu sitzen und dann etwas vorzulesen, beziehungsweise einfach nur stupide in irgendwas Dunkles zu schauen.
Und vor allen Dingen Fakten runterzudreschen. Und das kannst du ja sehr, sehr gut, ne? Also, ich bin jedes Mal beeindruckt davon, wie gut du vorbereitet bist. Kannst du mal erzählen, wie viel Zeit du in so eine Folge investierst?
Boah, das ist ganz unterschiedlich. Also so ein Bayern-Thema geht tatsächlich ein bisschen schneller. Da würde ich sagen, 2 Arbeitstage fließen da rein in der Regel. Ne? Also erstmal grob gliedern, wie man es aufbereiten möchte, dann nochmal so das ein oder andere Telefonat führen mit einfach ja Experten oder auch Leuten innerhalb eines Vereins. Und dann geht's ans Skript schreiben, aufzeichnen, Grafiken erstellen und dann der fertige Schnitt. Wenn es jetzt irgendwelche großen Themen sind, in denen ich überhaupt nicht drin bin, so Juventus-Bilanzfälschungsskandal, keine Ahnung, da kann es auch schon mal eine Woche dauern, weil es halt da wirklich darum geht, sauber zu sein und ja, nicht irgendwelchen Blödsinn zu erklären, weil es ist ja dann ein super komplexes Thema und dann geht es darum, das irgendwie runterzubrechen, damit es jeder versteht und nicht mit irgendwelchen Fachbegriffen da die ganze Zeit um sich herzuwerfen.
Ja.
Ja, so machen wir das, ne? Wir bereiten uns halt Kacke vor, aber schmeißen dann mit Fachbegriffen um uns, so die eh keiner versteht und dann wirkt das halt auch irgendwo am Ende professionell. Nein, aber Spaß beiseite. Also zwei Arbeitstage, die kurzen Dinger, ist schon krass. Aber gut, du machst ja halt im Hauptberuf. Aber ich halte mal wieder fest, davon ausgehend, ja. Also natürlich liefert er eine andere Qualität, aber es wird, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Also wäre auch traurig, wenn nicht. Aber
ich weiß, wo du hin willst,
wenn wir jetzt mal. Ja, wenn wir jetzt mal zwei Tage bis eine Woche Aufwand im Verhältnis zu stehen zu den 10 Minuten, die wir uns auf eine Folge vorbereiten, da liefern wir echt, also gemessen am Aufwand, ein richtig gutes Produkt dabei, gar keine Frage.
Manu, das musst
er
du
auch natürlich, aber wir auch.
Manu, das musst du am Ende der Sendung auf jeden Fall nochmal irgendwie gerne danach mal als Feedback rüberspielen, weil ich habe extra deshalb gefragt, weil die Vorbereitung zwischen Pillow und mir kann mal für eine Folge wirklich 10 Minuten sein. So, dann kommt um 19:45 vor. So, welche Themen nehmen wir? Alles klar, ja, warte, ich muss mich noch kurz einlesen. Aber es ist deswegen, also wir machen das ja auch aus Herzensangelegenheiten, aus Freude zu dem Gesamtprodukt Fußball und der Liebe dahinter und allem drum und dran. Deswegen finde ich es aber auch so geil zu sehen, wie dieser Markt sich entwickelt hat. Denn du bist ja so ein Zwischenpunkt. Du machst das ja schon für öffentlich-rechtlich und hast da auch dein Format. Mhm. Und die waren ja auch jahrelang Partner. Trotzdem machst du es auf einer Plattform, die ja so für jedermann und direkt und Kontakt und sowas alles ist. Machst das, also dieses Gefühl für, aus Liebe zur Sache es zu machen, hast du das immer noch jeden Tag oder ist es Job?
Voll. Ich bin noch so ein YouTube-Kind der alten Schule. Lange bevor ich mit Fußball dort angefangen habe, hatte ich einen Wrestling-Podcast und habe dort auch schon versucht, erste Schritte im Videobereich zu gehen. Also dieses Broadcast Yourself, das ist wirklich in mir drin. Und das ist ja auch ein Grund, wieso ich jetzt gesagt habe vor kurzem, okay, ZDF und Funk, schön und gut, ich will sie gar nicht komplett verlassen, aber ich will zumindest meinen Kanal wieder daraus ziehen, damit's oldschool ist, damit's so wie früher ist, damit ich einfach ja drauf losproduzieren kann und einfach sehr, sehr frei agieren kann, so wie das ganz früher war. Wann habe ich angefangen mit diesem Kanal? 2015. Also die schon ersten krass, Jahre ja. War ich ja eh schon komplett alleine. Und genau in diese Richtung wird es jetzt wieder gehen. Einfach weil YouTube, genau das ist, was du gesagt hast. Es ist einfach frei. Es ist einfach nicht diese klassische Medienwelt, wo dir ein Chefredakteur sagt, yo, mach das und das, ohne jetzt sagen zu wollen, dass das bei mir passiert ist. Weil ich selbst im Öffentlich-Rechtlichen, und das glaubt man mir tatsächlich nicht, konnte ich sehr frei agieren, was ich mache, wie ich es mache und wann ich es mache. Und das war schon Luxus. Nur jetzt geht's noch mal ins weitere Extreme, noch extremer. Ich freue mich sehr drauf. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, es ist so ein Mix aus beiden geworden, weil es natürlich ein Beruf ist. Ja. Natürlich verdiene ich mein Geld, einen Großteil meines Geldes darüber. Gleichzeitig ist es ein unglaublicher Luxus, das Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Denn natürlich könnte ich mich jetzt in eine Redaktion setzen, aber da könnte ich bei weitem nicht das umsetzen, was ich auf YouTube machen kann.
Ja, genau. Ich glaube auch, das ist ehrlicherweise das, was ich so an diesen ganzen Formaten daheim und in anderer Form Culture Berlin, wir von Bundesliga, wo ich ja auch ein Teil davon sein darf. Du merkst richtig, wie da, ich finde, auch so eine Energie entsteht aus, also Expertise auf einem gewissen Level, und sind wir ehrlich, bei Bundesliga ist Tobias Escher schon, hat mehr Ahnung von Fußball als ich. Durch den habe ich viel gelernt. So, trotzdem habe ich, Pillow, das hast du ja auch im Off schon bestätigt, wir haben auch immer Situationen, wo wir schon merken, okay, nach all den Jahren, wir wissen schon, wovon wir hier reden. Und wir können Sachen auch mit einer Erfahrung ganz gut einschätzen. Und damit dann so nah an die Leute zu kommen, das muss doch ganz geil sein vom Feedback her, oder? Mal wieder Internetprobleme?
Es ist mega, ne? Also du darfst ja nicht vergessen, das schauen dann 50, 60, 70, 80.000 Leute und die geben Feedback. Du hast wirklich dieses direkte Feedback, was du in einer normalen Redaktion nicht hast. Ich meine, ich habe das ja auch früher erlebt in einer klassischen Redaktion. Da schreibst du einen Artikel und dann kommen irgendwelche Kommentare drunter, aber du denkst dir, ja, okay, danke für das Feedback, weil das in der Regel irgendwelche Trolls sind. Und wenn du auf so einer Plattform wie YouTube bist, ist es was komplett anderes, weil du eine Community aufbaust. Natürlich kommen da auch kritische Kommentare, aber das sind dann wirklich inhaltsvolle Kommentare, wo du wirklich merkst, haben sich die Leute auch damit beschäftigt, auch wirklich sind sehr tief gegangen in diese Materie, und man lernt nie aus. Denn ich bin auch jemand, der sich gerne dann diese Kommentare durchliest und denkt, das stimmt, das ist auch ein interessanter Gedankengang. So kann man es auch sehen, und so kann man natürlich ein Thema dann auch nochmal anders im Kopf durchdenken. Das hatte ich in der klassischen Redaktion, wo ich früher war, ehrlicherweise nie.
Ja, ist ganz geil. Es ist so lustig, dass man, wenn man dann sich auf so ein Feld begibt, das hatte ich bei Ed Broski gerade, ich war bei Gamer Brother in der Show und habe Borussia Mönchengladbach so als so eine Enttäuschung der Saison für mich vorausgesagt, aufgrund der Konstellation, die sie da so gerade haben. Wie das abging bei den Leuten, also wie die wirklich auch persönlich beleidigt waren darüber, wie ich Borussia Mönchengladbach gesehen habe, auch mit welcher Expertise sie mir dann das um die Ohren gehauen haben, was meine subjektive Wahrnehmung war, die natürlich ein paar Faktengefühle hat, aber halt nicht so fundiert. Das war ein krasses Gefühl. Und ich möchte von dir auf jeden Fall gleich nochmal irgendwie wissen, was du denn zu deinem Blick auf Werder und Schalke ist. Aber vorher müssen wir einmal Pillow mal ganz kurz erzählen lassen, was es Neues bei ihm gibt, denn er hat es schon angedeutet, und wir haben mit Sicherheit hier also quasi den kommenden Zweitligameister-Fan hier in dieser Runde heute.
Absolut richtig und 100% korrekt, aber nichtsdestotrotz, Tradition müssen, auch wenn der Peter nicht da ist heute und nicht anzugegen ist, müssen hochgehalten werden und gepflegt werden, ja, und zum einen gehört das erstmal zu verkünden, dass wir auch in dieser Folge mit so hochkarätigen Gästen einen Partner haben, einen Partner, den wir seit Urzeiten haben, einen Partner, den wir quasi länger haben, als wir uns gegenseitig haben, ja.
Das stimmt.
Und zwar ist von keinem geringeren die Rede als von EA Sports. It's in the game. Schöne Grüße nach Köln. Wir gehen später natürlich noch auf die jüngsten Entwicklungen in mit Hinblick auf EA Sports FC 24 ein.
Danke, aber, dass du mich übrigens rettest hier, weil ich habe es echt vorhin total vergessen.
Sehr gern gemacht. Tradition 2, die wir zu pflegen haben. Auch so hochkarätige Gäste wie Manu müssen natürlich sich erstmal unseren drei Fragen stellen und hier ihren Approval, ja, für eine fachlich qualifizierte Mitspracherecht in diesem Format zu erarbeiten. Und zwar Frage 1, Manu, was aus deiner Sicht der größte Moment den du jemals miterlebt hast, vielleicht selbst oder aber auch ne, von gewusst hast vor deiner Zeit im Fußball, im Weltfußball? Dein größter Fußballmoment?
Live im Stadion, Finale der Horm 2012. Mhm. Das war übel.
Autsch.
das war richtig übel, auch mit der ganzen Geschichte, die es da im Hintergrund gab. Das war gleichzeitig mein erster Fernsehauftritt, den ich damals hatte. Mhm. Da gab es bei RANSAT 1 so ein Gewinnspiel, was würdest du fürs letzte Ticket in der Arena machen? Und ich hatte ja einfach meine Mail hingeschrieben aus Gag. So, ja, würde mir eine Seite meine Haare abrasieren. Ich hatte damals so eine Justin Bieber-Frisur, muss man dazu sagen. Die andere Seite würde ich rot färben, würde in den Olympiasee springen und Stern des Südens singen.
Und das ist eine ganze Menge, wenn ich das so sagen darf.
So, und davon gibt es ein Video jetzt.
Ja, pass auf. Dann haben sie sich gemeldet und haben gesagt, ja, sie haben nicht so viel Zeit, aber sie würden zumindest mal das mit den Haare schneiden machen. Und dann hat mir Matze Knob live im TV in der Vorberichterstattung eine Glatze geschnitten. So, und dann gab's ein Zuschauervoting und ja, da wurde mir dann tatsächlich das letzte Ticket gegeben. Das waren geile Karten, Oberrang, Höhe von der Mittellinie und nach dem 1:0 lagen wir uns natürlich alle in den Armen und dann fällt das 1:1 kurz vor Schluss und wir denken noch so, ja, okay, Verlängerung passt schon, na, kriegen wir hin. Strafstoß verschossen und ja, den Rest der Geschichte kennt ihr. Ich war danach im Parkhaus in der Allianz Arena und da kommt man ja nicht raus, ne? Da ist ja elendiger Stau jedes Mal. Mhm. Und ich habe noch nie es so ruhig da drin erlebt. Noch nie. Niemand hat miteinander geredet. Du hast so ein bisschen die Motoren gehört, keine Frage, aber das war Schockstarre. Weil jeder natürlich davon ausgegangen ist, dass Bayern dieses Spiel gewinnt und so wie man dominiert hatte, hätte man auch definitiv gewinnen müssen. Nur, also wirklich, das war so eine gefühlte Nahtoderfahrung, ehrlicherweise.
Hey, das nehme ich 100% mit.
Die Atmosphäre, die du beschreibst, kann ich gut nachempfinden. Ich war damals bei ja 4-Minuten-Meisterschaft dabei. Naja. Schreiben wir als Untertitel runter, keine Haare, keine Schale im FCB, würde ich sagen.
Ja,
irgendwie sowas.
Ey, ich muss auch sagen, selbst ich bin jetzt nicht der größte Freund von Bayern München, aber selbst ich habe da gelitten, also ich habe mitgelitten. Und das, obwohl ich Team Didier Drogba bin. So, ich finde, das ist einer der größten, so, der diese Stürmerposition ausgefüllt hat und wie er dieses Ding da reinköpft und sowas alles. Und trotzdem hat es mir echt leid getan, Alter. Es hat mir echt leid getan, vor allen Dingen um Schweinsteiger in der Sekunde.
Ey. Ja, am Ende gewinne ich immer die Besseren, ne? Das ist im Fußball leider so. Zweite Frage, dein persönliches größtes sportliches Ereignis oder dein persönlicher sportlicher größter Erfolg?
da gibt's nicht viele. Ich bin so ein bisschen wie Schalke in diese Richtung. Nein, Spaß.
Bitte.
Das wird noch nicht gut, also, Leute.
Ja, aber wie kann man hier nochmal muten in diesem Zoom-Call?
Nein, also da gibt's natürlich Schulmeisterschaften, wo wir kleine Erfolge gefeiert haben, aber ich bin ehrlicherweise nicht ganz so lange im Verein gewesen. Dadurch, dass ich dann auf eine Ganztagsschule gewechselt bin und jede Woche eine Stunde oder jeden Tag eine Stunde dahin gefahren bin, ging das zeitlich nicht mehr. Also es gibt natürlich so kleine Erfolge wie, keine Ahnung, zweiter Platz bei einem Hallenturnier, F-Jugend oder so, aber nie die ganz großen Erfolge.
Okay, ja, aber auch das sind ja Erfolge, ne?
Ich wollte gerade sagen, warte mal, irgendwo liegen hier noch so, wird ja auch aufgezeichnet. Ich habe hier so ein paar kleine Medaillen noch rumliegen. Warte mal ganz kurz.
Ja.
Jetzt holt er die Medaille siehste raus.
Jetzt kommen wir auf die Sachen. Wir hatten hier schon Leute, die gesagt haben, ich habe mal im Halbfinale im Kreispokal, habe ich mal so in der 85. so eine krasse Hütte gemacht. So, ne?
Ja, genau. Also das Ding ist, ich habe ja hier ein neues Büro, ich bin noch mitten im Aufbau, deshalb liegt hier ganz viel Zeug rum. So kleine Medaillen sind das halt, so ganz typische F1 2001. Okay, das war der 7. Platz, darüber sollten wir jetzt vielleicht nicht unbedingt reden.
Aber doch, guter 7. Platz. Guter
aber schau mal, E3 im Jahr 2002 zumindest so ein 2. Platz. Also das ist zumindest das, was ich hier da habe. Einen 3. Platz habe ich hier noch beim FC Falke Markt Schwaben, auch aus dem Jahr 2002. Lange ist es her.
Stark. Welche Position hast du gespielt?
Mittelfeld.
Rechts.
Also immer so entweder zentral oder so rechtes Halbfeld.
Okay. Gut, dritte und letzte Frage. Was ist wirklich wichtig auf dem Platz?
Leidenschaft vor allem. Einsatz, Leidenschaft und dass man, also ich finde auch Vereinstreue ziemlich wichtig. Hast du im aktuellen Profifußball gar nicht mehr. Vielleicht sprechen wir später noch über Harry Kane. Aber sowas wie er 2004 zu Tottenham Hotspur gekommen und seitdem irgendwie im Verein mit so ein paar kleinen Leinen, die du halt am Anfang so als Jugendspieler hast. Aber sowas finde ich schon sehr, sehr geil. Und sowas sollte es schon häufiger geben.
Gut, Nico, Approval erteilt, ja, ne?
Ja, ich bin auf jeden Fall schon sehr begeistert und auch wie du dieses Format übernimmst. Es ist ja für mich auch so quasi, mir rollt so eine kleine Träne rechts die Wange runter in dem Bewusstsein, dass das Ganze ja jetzt so perfekt ohne mich funktioniert und ich ja quasi, also
der wird ja, letzte Woche musste ich ja, ne, weil war es ja nie da, von daher habe ich gesagt, ja komm, dann habe ich mir jetzt mit der neuen Rolle ein bisschen abgefunden, ein, zwei Fragen gerade ausstellen, dann kriege ich noch irgendwie hin. Ja, ja, also mich hatte mit dem siebten Platz hattest du mich dann auch, ne? Der hat dir dann quasi den Approval-Sticker eingebracht. Sollen wir rüberschwenken zu, du hast ja gerade schon gefragt, wie sieht das aus an der Schalker Front? Du, drei Tore, drei Punkte, Haken hintermachen, jetzt kommt ja Pokal hier, der doppelt in Braunschweig, ne? Nächstes Wochenende Pokal und dann darauf in der Liga. Sollte mal aus meiner Sicht ein Weiterkommen und im Bestfall dann auch noch drei Punkte in der Liga stehen. Was mir gerade so ein bisschen ja, wo ich schon so ein bisschen die Stirn runzeln muss, ist, wenn ich schon die ersten Stimmen wahrnehme, aber ne, mit zwei Mann in Überzahl, da muss dann auch noch das vierte und das fünfte Tor kommen. Und da muss viel mehr Spielwitz und viel mehr Kreativität. Also ich sage jetzt mal nach dem zweiten Spieltag schon, sollte einer der Meinung aufgesessen sein, dass wir uns hier im Laufe der Saison irgendwie noch zum FC Bayern München der zweiten Liga irgendwie spielerisch entwickeln und mit kombinationssicherem Hurra-Fußball offensiven, ja, irgendwie die Liga dominieren. Also dann ja, da weiß ich halt auch nicht, ne? Also ich glaube, wir haben aus der vorletzten Saison eine ganze Menge gelernt, wie das wirklich in der zweiten Liga funktioniert und vor allem mit dem Hintergrundwissen, am Ende kackt die Ente, ne? So. Aus meiner Sicht wird keine Mannschaft vorneweg marschieren und schon, wenn ja, dann wird das nicht Schalke sein. Unsere Marschroute wird wieder sein, in allererster Linie kompakte Defensive, vorne eine große Effizienz. Wir haben die Lebensversicherung Simon Terodde, der jetzt in zwei Spielen schon zweimal geknipst hat. Und ja, jetzt noch 26 Hütten braucht bis zu 200, zu 200 Toren in der zweiten Liga. Ob er das wirklich hinstellt, werden wir sehen, aber wer ihn, so, was heißt kennt, ne, persönlich noch nie kennengelernt, aber ich gehe schon sehr davon aus, auch wenn er nicht ausspricht, das wird ein ganz, ganz großes Ziel von ihm sein. Der wird uns viele Tore bringen. Eine weitere positive Nachricht ist, dass von den 6 Toren, die wir bisher geschossen haben, 5 verschiedene Schützen. Zweimal Terodde und dann haben noch viele andere geknipst, was glaube ich auch ein ganz guter Faktor im Laufe seiner Zweitligasaison kann. Kenan Karaman hatte ich angekündigt, wird in der zweiten Liga wichtiger werden, als viele da denken. Hassan Ouedraogo braucht Zeit. Ich hätte ihn beide Spiele nicht von Anfang an geschickt, aber gut. So, und so wird das aussehen. Da werden viele dreckige Siege dabei sein, da werden viele Spiele dabei sein, wo man vorher gedacht hatte, die müssten wir eigentlich gewinnen, aber dann gewinnen wir nicht und holen einen Punkt und so weiter und so. Also nicht groß anders als die Saison vor 2 Jahren, ne? Nur mit diesmal ein bisschen mehr Vorbereitungszeit, einem in der Breite aus meiner Sicht besser aufgestellten Kader und da soll jetzt auch noch hier und da ein bisschen vielleicht was passieren und dann gibt's im Winter nochmal eine Transferperiode. Du, aber ich freue mich über 3 Punkte. Die ersten 3 und freue mich, dass wir so einen Hertha BSC-mäßigen Fehlstart direkt mal abgewendet haben. Das ist sicherlich auch nicht gut für den weiteren Verlauf. Ich freue mich drüber, dass oder was heißt, ich freue mich, ich kann nachvollziehen, warum und das war ja auch das Feedback der Spieler und vom Trainer, also wenn du damit zweimal in Überzahl bist, dann musst du tatsächlich nicht anfangen, auf einmal die Bälle hinten rum zu spielen, ne? Da kannst du schon die Breite des Platzes mal nutzen und vorlagern von links nach rechts und dann mit Geduld auf die Lücke vorne warten, weil die bietet sich dann, weil die sind 2 weniger als du, das ist Mathematik dann am Ende, aber da ist eine Erwartungshaltung, dass wir, wenn da ein Gegner mit 2 Mann weniger auf dem Platz ist, dass wir die dann 5-6 aus der Arena schießen müssen, also die wird bei mir nicht entstehen, von daher, ja. Bleibt die alte Devise, Wochenende ist nächstes Spiel, wichtigstes Spiel der Saison und das jede Woche.
Manu.
Ja.
Dein Gefühl bei Schalke gerade?
Ja, ich finde, dass es schon sehr gut zusammengefasst worden ist. Also für mich ist halt Schalke so ein, ja, man sagt ja immer mal Locher-Verein, aber ich glaube, das lebt man auch ziemlich gut. Ich erwarte nicht, dass man diesen schönen Kurzpass-Fußball spielen wird, wie es du gerade gesagt hast, hier Bayern-mäßig. Und da passt auch Reis als Trainer überhaupt nicht hin. Da kommt viel über die Mentalität, da kommt auch sehr viel über Standards, da kommt auch sehr viel über dieses Kämpfen. Und ich denke, das musst du in der zweiten Liga auch genauso machen. Jetzt für am Anfang der Saison ist es ehrlicherweise noch ziemlich früh, um da eine Prognose abzugeben, in welche Richtung das geht. Also ob es jetzt wirklich nach ganz oben geht oder ob das dann eher so Plätze 3, 4, 5 werden. Aber so rein vom Grundprinzip finde ich schon, dass Schalke relativ gut aufgestellt ist. Du hast jetzt nicht mehr so diese Spieler, bei denen du das Gefühl hast, die sind da, weil sie halt erste Liga spielen wollen und selbst in der zweiten Liga sind und noch gut dotierte Verträge haben und deshalb da sind, sondern du hast halt Jungs da, die Bock auf den Verein haben. Und ich glaube, das ist bei der Kaderzusammenstellung ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Es ist natürlich bitter, dass ein Bülter weg ist. Da gibt's ja so eine richtig schöne Anekdote, dass der in einem der ersten Tage in der Kabine saß und das Schalke-Lied gesungen hat und dann Büskens zu ihm gegangen ist und gemeint hat so, Digga, bist du Schalke-Fan oder was? Und er nur meinte, nee, aber ich muss mich ja mit dem Verein identifizieren und ich muss mich ja mit dem Verein auseinandersetzen. Und ich glaube, dass du 4, 5, 6 Spieler mittlerweile da drin hast, die genauso denken wie er damals. Okay, jetzt ist er weg, jetzt ist er bei der TSG. Aber ich glaube, dieses Beispiel ist gut, um zu sehen, auf was Wert gelegt werden sollte bei der Kaderplanung, und das ist passiert.
Ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also ich habe gerade nach wie vor sehr viel Freude an dieser Liga und ich merke, dass ich bei allem, was man an Prognosen da so abgeben kann, das alles vollkommen egal ist, solange noch nicht die Transferperiode durch ist. Denn der Hertha BSC wird nicht um Abstieg in der zweiten Liga spielen. Nein, aber Hertha BSC, Mannschaft, wird auch nicht die sein, die wir jetzt gesehen haben, 2 Wochen lang. Da wird irgendjemand noch Panik kriegen und noch die letzten Penunsen zusammenkratzen und dann stehen da 2, 5 Millionen Transfers auf dem Papier und dann ist es eine ganz andere Mannschaft. Vielleicht auch nicht, aber diese Optionen sind überall da und der HSV hat sich in der bis zur 90. Minute schon wieder angefühlt für die Mannschaft, die, okay, die sind da, die wollen, die ist ja wirklich, die gehen durch. Und dann fangen sie sich das Ding so. Und Hansa Rostock spielt 2 Spiele lang einfach, ja, also wie so eine lauernde Maus quasi Fußball und ist Tabellenführer. Ich habe das schon letztes Mal gesagt, ich werde es jede Woche wiederholen. Wenn du sagst, das nächste Spiel ist das Wichtigste, sage ich, ich freue mich jetzt schon wieder auf den nächsten Spieltag in der zweiten Liga und bin so froh, dass ich damit nichts zu tun habe, rein emotional. Denn das, was bei mir wichtig ist bei Werder Bremen, das sind ja so Fragen und das gebe ich mal offen in den Raum. Das ist so ein bisschen bei euch, weil wir sind ja immer noch so in der Findungsphase. Wir haben jetzt Pokalspiel, ja. Wir haben die Generalprobe knapp verloren, ja. Wayne, wir haben immer noch keine Entscheidung rund um Füllkrug. Ja, das wird wahrscheinlich auch noch bis zum 31. August dauern, bis die Stürmer Rochaden langsam in Bewegung kommen in Europa. Hoffnung sieht gut aus. Aber Außenverteidigerposition, und ich habe ja 2 Experten hier jetzt bei mir, ne? Sagt mir mal was zu Ballo Touré oder, damit ich hier nicht falsch ausspreche, Tignizian. Wen soll ich nehmen? Wen soll ich verpflichten auf dem Transfermarkt?
Ich halte mich da ehrlicherweise zurück, weil ich noch mitten in der Saisonvorbereitung bin, also sprich in der Analyse von jedem einzelnen Club und noch nicht bei Werder angekommen bin.
Ah, du bist nicht bei Werder angekommen?
Nee. Schade. Ich fange hinten an und ja. Arbeite langsam. Aber
du bist noch nicht in dem oberen Drittel angekommen, ne?
Das hast du jetzt gesagt.
Ja. Wahrnehmung sein Vater.
Ja, genau. Nee, aber kein Gefühl von euch beiden zu diesen beiden Spielern. Also ich sag ganz ehrlich, beide Namen habe ich mal gehört, aber ich bin nicht so, ich weiß jetzt nicht, wie gut vor allem Ballo Touré bei Milan in den letzten Saison, ich weiß ja, 1, 2, wie da war, abgeschnitten hat. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, die machen da gerade eine sehr gute Arbeit und das ist mein Neues von Nico. Die sind bei Bremen, glaube ich, wirklich ganz gut dabei, eine Truppe zusammenzustellen, die wirklich ein bisschen Spaß machen kann dieses Jahr. Ich habe nach wie vor das Gefühl, wir werden, wenn das auf der Stürmerposition vielleicht sogar so bleibt, wir werden eine Rolle spielen. Ich freue mich natürlich sehr auf deine Erfahrungswerte dann, wenn es soweit ist, Manu, und du dann bei der Bremen einen einstelligen Tabellenplatz in deiner Prognose voraussagst. Aber hast du ein Gefühl?
Hört.
Ja, ja, ich bin ein bisschen rum gerade. So, wie gesagt, ja. Zwei Transfers und es geht wieder um den Klassenerhalt. Aber ich bin im Moment, wie gesagt, noch sehr zuversichtlich und dieses Gefühl wächst und ja, weil dein Hört kommt Pillow, ich habe auch genauso viel Angst davor.
Aber ja, aber schau mal, also so ganz grundsätzlich kann man ja sagen bei Balotelli, ist jetzt in der Vorsaison nicht wirklich bei Milan zum Zug gekommen, ne?
Ja.
Dann, ne, also muss man ja dazu sagen, also Reservist, so, das ist das eine. Das zweite ist, dass er keine Vorbereitung spielt bei Werder. Das sind ja schon mal so zwei Warnsignale, die man da schon mal sehen sollte und sehen könnte. Dementsprechend, so, wenn er kommt, sollte er kommen, wird das erstmal dauern, ne, bis er auf einem ansehnlichen Niveau ist. Ich finde das immer so ganz interessant, wenn man mit Leuten aus Italien spricht und es dann heißt, ja, was passiert denn da eigentlich im Training? Bei De Ligt fand ich das so spannend, bei Bayern. Als es dann hieß, ja, wenn du Reservist bist, wenn du nicht regelmäßig spielst, dann wird auch anders als in Deutschland trainiert. Also hier nicht auf dieser 110-120% Schiene. Ne, also dann bist du auch körperlich erstmal nicht so weit. Dementsprechend, wenn er kommt, dann dauert es wahrscheinlich schon so 5-6 Spieltage, bis er voll da ist. Und das ist relativ, ja, optimistisch geschätzt. Deshalb, ja, ist es halt immer mit so einem leichten Risiko verbunden.
Und ja, ich kann, ja, ich bin da auch noch, ist so ein bisschen Wundertüte für mich, ne? Hängt noch ganz viel davon ab, aus meiner Sicht, was jetzt noch mit Füllkrug passiert, so. Die neuesten, wildesten Gerüchte, die du hörst, ist, wenn Kane zu Bayern geht, dann Tottenham Füllkrug holen, Digga.
Aber wäre schon irgendwie geil, oder? Der deutsche Verein holt einen Engländer und der englische Verein holt einen Deutschen.
Und du, also sollte das wirklich so sein, ne, dann gibt's ja mit vielleicht Ausnahme Tottenham nur Gewinner, ne? So. Also dann wäre ja Füllkrug doof, wenn er nicht machen würde, dann wäre Werder doof, wenn sie nicht machen würden, weil Tottenham hat die Pockets, so, die werden zahlen, was ihr wollt, ne?
Ja.
So, und ob der dann bei denen funktioniert oder nicht, das soll dann nicht mehr eure Sorge sein. Also das ist ein Ding, was mir noch im Kopf rumschwirrt. Keita ist jetzt schon das erste Mal ein paar Wochen platt und, ne, auch wenn ich das euch nicht wünsche, aber ich denke, das wird sie im Laufe der Saison nochmal wiederholen. Touré habe ich ehrlich gesagt, habe ich gar nicht auf dem Schirm, kann ich nichts zu sagen. Aber wenn du da aber gewisse Eckpfeiler, die jetzt gerade da aufgestellt sind, Stand heute noch, wie Keita, wie Füllkrug und so weiter und so fort, Mitchell Weiser ist für mich ein Riesenfaktor in der Mannschaft. Wenn die mal wegfallen, dann werden wir sehen. Ne? Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass, ja, so gut die Hinrunde in der letzten Saison auch war, in der Rückrunde war das alles nicht mehr so schön, wie ne, am Anfang vielleicht mal aussah. Von daher, ich weiß es einfach nicht. Keine Ahnung, fällt mir total schwer einzuschätzen. Also mit Abstieg, ich denke, dass 18 und 17 belegt sind durch die beiden Aufstiege aus der zweiten Liga. So. Und
hoffentlich.
Ja, 16, da werdet ihr aus meiner Sicht auch drum rumkommen. Ne? Aber das ist jetzt auch in das eine Extrem gedacht. Ne? Ich denke schon, dass Bremen da irgendwie zwischen, weiß ich nicht, 14 und 10 oszillieren wird und sich da irgendwo einfinden wird. Denke ich schon.
Ja, wenn man über diese Stürmerfrage spricht, Nico, vielleicht kannst du da auch nochmal was dazu sagen. Du hast ja mit Füllkrug und Dux so dieses Power-Duo gehabt. Wenn jetzt einer wegbricht mit Füllkrug, was ist denn dann mit dem anderen? Also wird dann diese ganze Offensivachse zusammenbrechen, was denkst du? Oder wird das dann, ja, weiterhin funktionieren mit Dux und demjenigen, den man ihn halt dann daneben stellt?
Ich glaube, der Kovnacki, oder wie wird der richtig ausgesprochen? Kovnacki, der ist auf jeden Fall ja ein Gewinner der Vorbereitung bisher.
Mhm.
Und spielt einen sehr ansehnlichen Ball, hängt sich voll rein und ist sich seiner Position bewusst und bereitet sich aber auch darauf vor, in der Sekunde da zu sein. Und das ist jetzt nicht, das ist dann dir vielleicht auf dem Papier jetzt nicht der Sturm, der dich nach Europa schießt, aber wir reden ja bei Werder Bremen auch immer noch von einer Mannschaft, die vom Etat her immer noch unter den letzten 3-4 Mannschaften in der Liga steht. Deswegen habe ich auch auf der Position mit dem Fußball, den der Trainer spielt und dieser Entwicklung dieses Stürmers, den sie aus Düsseldorf ja geholt haben, ablösefrei, immer noch sehr zufrieden. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass dieses, ey, wir gehen gemeinsam einen Schritt weiter, am Ende noch der Grund ist, warum Füllkrug halt nicht den Fehler macht, zu Hoffenheim zu gehen oder irgendwie so ein Bülterschritt, sondern dass es, also wo es nur ums Geld geht, sondern dass es einer ist, der, wo man verzichtet vielleicht auf ein paar Euro und bleibt dafür da, weil er halt einfach dem Ganzen zu verbunden ist, um gemeinsam dafür zu sorgen, dass Werder Bremen vielleicht mal nicht wieder um Platz 15 spielt oder sowas alles. Aber selbst, um die Frage nochmal zu beantworten, selbst dann bin ich im Moment auch mit Kovnacki da und Kunatski da gerade sehr, sehr glücklich. Und ich kann ihn nicht aussprechen, den zweiten, den Dortmunder, den Jungen, den sie zurückgeholt haben, Nimja, auch dort. Also das ist einfach, das ist das erste Mal, dass Werder Bremen im Kader einfach mal Geschwindigkeit hat, die einfach mal dreimal so schnell ist wie alles, was sie vorher hatten. So, am Ende, und das ist etwas, was ich eh auch ganz oft immer betone, habe ich sehr viel Vertrauen in den Trainer. Und der holt aus diesen Leuten auf jeden Fall mehr raus als der letzte Trainer und der davor. So, das ist schon mal entscheidend, denn aus dem Sauhaufen, der sich sang- und klanglos aus der ersten Liga verabschiedet hat, sind ja immer noch eine Handvoll Spieler da. So, und die spielen auf einmal einen ganz anderen Fußball, weil sie ein ganz anderes Selbstbewusstsein haben. Ich bin da zuversichtlich, aber wir warten ab. Wir werden auf jeden Fall an dieser Stelle auch wieder drüber sprechen. Jetzt ist aber die Frage, Pillow, ich frage dich mal so als leitenden Moderator dieser Sendung heute. Möchtest du jetzt die Kategorie des Gastes oder wollen wir über die News sprechen?
Welche News?
Ja, die Themen, News-Themen.
Ach so, ja, ich würde sagen, wir, ja, was haben wir denn nochmal? Ja, ich sag jetzt mal, wir gehen jetzt mal, der Manu hat ein Thema mitgebracht, so. So, also müssen wir erstmal hier was reinnehmen, was unser Gast mit angekarrt hat. Dann machen wir jetzt mal dem Manu sein Thema, dann sprechen wir vielleicht über mein Thema und dann gehen wir mal in die Kategorie, bevor wir dann abschließend und abrundend über Nikos Thema sprechen oder andersrum.
Dankeschön für diese Vorbereitung, das nehmen wir genauso. Deswegen, Manu, erzähl mal, worüber du sprechen möchtest.
Ja, es ist Sommer und jetzt könnte man im ersten Moment denken, ja, kein Fußball, irgendwie nicht viel zu diskutieren. Und das finde ich immer schade, wenn ich das lese. Gab auch schon das ein oder andere Fachmagazin, das gemeint hat, ja, so Sommerpause ist es nichts. Nee, es war was Tolles, zumindest auf dem Papier. Die Frauenweltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Vor einem Jahr gab es ja einen riesengroßen Hype wegen der EM, als Deutschland bis ins Finale gekommen ist und dort knapp an England scheiterte. Ich war da auch mehrfach selbst im Stadion, also beim ersten Spiel von Deutschland in Brentford, dann auch beim Finale in Wembley. Ich habe mir das alles live ansehen müssen. Also meine Finalquote, das merkt ihr, ist eher so semi-optimal. Und ja, jetzt war die Weltmeisterschaft und man hat schon gemerkt, dass das Interesse in Deutschland immer größer wird, dass auch der Hype, auch wenn ich dieses Wort überhaupt nicht mag, immer größer und immer stärker wird. Und deshalb wollte ich mit euch einfach mal über die deutschen Frauen sprechen und wie ihr das alles erlebt, wie ihr das alles seht, ob dieser Hype möglicherweise jetzt durch dieses Vorrunden aus auch schon vorbei ist oder ob das auch weitergehen könnte.
Das ist spannend. Pillow, willst du? Soll ich?
Boah, ich hab halt kaum was mitgekriegt, ne? So, ich hab das das Sonntagsspiel, das zweite Gruppenspiel, ne, weil halt die Anschlusszeiten und berufstätig und so, das war halt ein Thema. Das Sonntagsspiel habe ich gesehen und dann jetzt das letzte entscheidende Spiel, da war ich halt auf der Arbeit. Und irgendwann hat dann mein Chef 10 Minuten vorhin gesagt, ey, die fliegen raus, lass mal hier, saß mal da alle vor der Laptops ZDF-Livestream angemacht so und ne. Und haben uns dann irgendwie die letzten 10, 15 Minuten von den Spielen angeguckt. Deswegen kann ich jetzt tatsächlich sportlich gar nicht so viel dazu sagen. Was mir auf jeden Fall in diesem Sonntagsspiel aufgefallen ist, ist, ja, außer hier von Flanke auf Pop war da offensiv ist aus meiner Sicht nicht viel dabei. Ne? So, das war so mein Eindruck. Ich hatte den Eindruck, dass so ein bisschen, ich will es nicht sagen, so ein bisschen wie in einer D-Jugend, aber so jeder Ball irgendwie irgendwo nach vorne musste, so sehr hektisch war. Ich hab das Gefühl gehabt, dass man unter Pressing nicht, aber das teilen halt diese Schicksal teilen viele Mannschaften, also unter Pressing nicht gut agiert hat und nicht die nötige Ruhe am Ball hatte, auch mal einen Ball hinten rum zu spielen und mal ein Spiel langsam aufzubauen und so weiter und so fort. Und dann war alles sehr fahrig und teilweise hektisch und dann, wie gesagt, immer raus auf den Flügel und da kam der lange Hafer da oben rein, was sicherlich ein probates Mittel ist, wenn du Alex Popp im Zentrum hast, vorne in der Sturmspitze. Aber halt, ja, weiß ich jetzt nicht, schwierig als einziges Mittel zu nehmen ist, ne? So viel zum sportlichen Ding. Und zum Thema Hype, ob der jetzt abflachen könnte oder nicht. Du, ich vertritt zu 100% die Meinung, dass wenn ein Thema heiß wird, ne, oder ich formuliere es anders, sowas Mächtiges wie der Fußball, das musst du nicht A, mit einem künstlichen Hype oder irgendwas pushen, aber kannst es auch durch irgendeinen sportlichen Misserfolg, einen kurzfristigen, nicht ausbremsen. Wenn ein Thema heiß ist, ist ein Thema heiß. Versteht ihr, was ich meine? Ist das so ausgedrückt, dass ihr das versteht? Also wenn dieser Hype, den wir jetzt im Vorfeld vom Turnier erlebt haben, wenn der wirklich so groß war, wie er gewirkt hat, dann mache ich mir da ehrlich gesagt keine Sorgen, dass er jetzt großartig abflachen sollte, ne? Weil das Thema interessiert die Leute und dann interessiert die das auch, wenn man ein Turnier in eine Buchse geht. Das ist ja an der deutschen Nationalmannschaft genauso.
Ey, so, ich gehe noch mal einen Schritt weiter und gehe mal aufs ganze Turnier, das da gerade stattfindet. Ich finde, da sind so bestimmte Punkte, die zeigen, dass das generelle Interesse am Frauenfußball dankenswerterweise, finde ich, größer wird. Denn warum gucken wir Fußball? Weil wir Emotionen haben wollen und weil wir auch irgendwie Wettbewerb haben wollen und weil wir vielleicht ja dann auch diese Bindung zu dem Sport haben und dann vielleicht auch zu den Persönlichkeiten, die damit spielen. Und ich mag es, dass wir uns immer mehr dabei bewegen, dass es nicht mehr so viel Diskussion darüber gibt. Und natürlich müssen wir auch nicht darüber reden, dass ich im Zweifel eine größere Bindung zu männlichen Fußballern habe als zu weiblichen, weil ich nun mal damit auch anders sozialisiert bin. Trotzdem habe ich wahnsinnig tolle Erlebnisse auch schon mit Frauenfußball gehabt. Ich war schon vor 6 Jahren, wann das war, glaube ich, oder? Vor 15? Bei der Weltmeisterschaft in Kanada zufällig bei 2 Spielen. Und hab den damals einfach das auch mit aufgesogen. Und das ist, natürlich kannst du sportlich da Abstriche machen wollen und darüber meckern, dass die Pässe nicht ganz so hart kommen oder was. Aber das ist doch alles scheißegal. So, warum guckt ihr denn in der Kreisliga Fußball? Warum guckt ihr denn da Fußball? Auch da ist Willi der Linksaußen, eher links draußen. Und trotzdem fahrt ihr da hin und geht da hin und guckt euch das an. Wenn du dann aber so ein paar Eckpunkte hast, wie ich jetzt bei diesem Turnier sie erlebt habe, dann ist, also wie Jamaika über Crowdfunding Geld sammeln muss, um zur Weltmeisterschaft fahren zu können, um dann Brasilien bei der Weltmeisterschaft aus dem Turnier zu werfen, was dazu führt, dass die größte Fußballerin der Geschichte Tränen in den Augen hat, weil sie davon erzählt, dass direkt an die Medien gesprochen mit, ich hatte keine Vorbilder, weil ihr habt keinen Frauenfußball gezeigt. Und jetzt werden wir auf der Straße erkannt und die nächsten Generationen haben ihre Vorbilder. Das ist Gänsehaut, absolut. Und dann so Kleinigkeiten wie diese Elfmeterschießen-Situation, da jetzt auch bei jetzt gestern zwischen Schweden und den USA so. Das ist doch das, warum wir Fußball gerne gucken. Und deswegen habe ich auch Spaß daran. Ich steige gerade so ein, weil ich durch den Urlaub gar nicht so viel gucken konnte, aber ich steige gerade ein und ich habe auch Bock dabei, den anderen zuzugucken. Aber ein bisschen länger ausgeholt. Und entsprechend ist natürlich auch der Anspruch an die deutsche Nationalmannschaft immer größer geworden. Und dieses, das muss man ja schon sagen, dieses sportliche Ausscheiden gerade, ist dann aber auch ein Moment, finde ich, in dem diese deutliche Kritik auch mal okay ist. Denn dass es definitiv Dinge gibt, die da nicht glatt laufen und dass es da auch mehr Rumors gibt, also das ist auch klar. Fakt ist aber, dass diese ganzen Sportlerinnen, die da unterwegs sind, ja auch noch nicht so, also da, wir reden nicht darüber, dass 50 Fußballerinnen gerade nach Saudi-Arabien wechseln für 58,5 Millionen im Monat, sondern die machen das alle, weil sie Bock auf den Fußball haben. Und ich finde, das ist genau das, was Pillow gesagt hat, der Grund dafür, dass das weiterlaufen wird und dass es auch noch weiter wachsen wird. Und ich hoffe, diese Schranke in den Köpfen geht auch weg, dass du auch mal Bock hast, Frauen zuzugucken, ohne dass du sagst, die gehören da gar nicht auf den Fußballplatz. So wie, wer war das vor kurzem wieder? Da war doch selbst jetzt noch wieder irgendein alter Nationaler.
Dieter Schatzschneider.
Ja, genau.
Das ist so, als würde ich eine vegane Wurst essen. Ja, also alter, das, ne, weil so, ja, solche Vergleiche finde ich dann ehrlich gesagt auch unangebracht. Ich habe jetzt schon mehrfach gesagt, also ich bin nicht der, den du von Frauenfußball überzeugen musst. Ne? Ich habe da tatsächlich vor 10 Jahren schon mal jetzt nicht, ich verfolge das nicht wie Männerfußball, so wie du gerade gesagt hast. Ne? Und das hat auch ganz viel mit Zeit zu tun. Du weißt, wie viele Jahre ich mir schon vornehme, richtig in Baseball einzutauchen und so. Ja. Und das klatsche jedes Jahr vor der Wand. Ich habe einfach nicht die Zeit dafür. Und von daher musst du mich dafür nicht überzeugen. So. Und du wirst, wie ich gerade gesagt habe, ne, ein Hype kannst du über eine lange Zeit nicht künstlich aufrechterhalten. Und wenn der Hype ein echter Hype war, dann wird er jetzt nicht abbrechen. Das ist meine Meinung dazu. Und wenn er abbricht, dann war es halt kein echter Hype. So.
Ja, genau. Und ich glaube, wir Deutschen ticken da auch ein bisschen anders. Und das ist ein Gefühl, was ich bei ganz vielen verschiedenen Sportarten mittlerweile habe. Die Deutschen brauchen Erfolg, um wirklich in etwas zu sein. Ne? Also bei der Formel 1 hattest du Michael Schumacher und Sebastian Vettel. Jetzt ist kein Deutscher da oder zumindest mit Nico Hülkenberg jemand, der hinten rumfährt und zack ist die Kurve irgendwie nach unten. Im Biathlon bist du super erfolgreich. Im Skispringen, das ist vielleicht noch so eine Ausnahmeerscheinung. Aber in sehr vielen Sportarten, wo du halt große deutsche Athleten hast oder hattest, das ist wirklich die Sportart, in der du tief drin bist und die auch die größte Reichweite erzielt. Und ich glaube schon, dass dieser Hype mit dem Erfolg bei der Europameisterschaft richtig begonnen hat und da so ein Stein ins Rollen gebracht wurde. Und deshalb habe ich schon die leichte Befürchtung, dass es wieder möglicherweise ein bisschen zurückgeht, weil wir Deutschen halt so ticken, ne? Weil wir halt nicht keine Ahnung, ja, es gibt ja auch diese Vergleiche mit den deutschen Männern. Oh, jetzt haben die deutschen Männer verkackt bei der Weltmeisterschaft, jetzt die deutschen Frauen auch wieder. Wobei es natürlich auch unter anderem so ein paar andere Facetten drin sind. Und ich finde auch nicht, dass die deutschen Frauen unbedingt auf dem Level im Fußball aktuell sind, im Weltfußball, wie es die deutschen Männer eigentlich sind. Und deshalb war auch schon vor der Weltmeisterschaft mir eigentlich persönlich relativ klar, das wird nicht bis zum Finale gehen, das wird auch nicht bis zum Halbfinale gehen. Und oh, mal schauen, in welche Richtung das dann auch in der öffentlichen Diskussion geht. Okay, Vorrunden aus, no way. Niemals vorhergesagt. Ne? Aber das ist schon mal eine leichte Befürchtung, dass es wieder möglicherweise ein bisschen zurückgeht. Was ich schade finde, denn natürlich schauen wir jetzt Man City gegen Real Madrid und denken uns, wow, was für ein krasser Fußball im Männerbereich. Nur schaut euch mal einen Fußball von vor 10 oder 15 Jahren an. Holy shit, war das Kacke zum Teil. Und war das langsam auch im Vergleich zu heute. Und ich genau ja,
aber
das.
Nicht, aber halt nicht vor 10, 15 Jahren, ne? So.
Ich fand schon vor 10 Jahren. Also ich habe mir jetzt vor nicht allzu langer Zeit mal alte deutsche Turniere angeschaut. Also Weltmeisterschaft 2006, 2010 und so weiter. Mit 2010 hat es langsam angefangen, dass es guter Fußball wurde. Aber also 2006 war noch nicht so überragend.
Ja, vom heutigen Blickpunkt aus.
Aber ja, ja, 2006, genau.
Ne, so, ja, ja, klar.
Ja, und dann, um den Punkt fertig zu machen, wenn du halt jetzt sagst, okay, die Frauen vergleichst du jetzt mit den Männern, was eh ein dummer Vergleich ist, meiner Meinung nach. Aber wenn du das jetzt vergleichst, dann sagst du halt auch, ja, der ist langsamer, dieser Fußball, stimmt, aber er ist technisch besser geworden im Vergleich zu vor 5 Jahren. Also die Entwicklung, die du im Frauenfußball hast, technisch, taktisch und so weiter, ist so auf einem brutalen Level. Und wenn du dir Spiele von ein paar Jahren ansiehst, siehst du einen riesengroßen Unterschied. Und wenn das so weitergeht, wirst du auch immer mehr Leute dazu gewinnen, die sagen, hey, der Fußball ist gar nicht so blöd, der ist gar nicht so kacke, sondern der ist wirklich attraktiv. Und hilft tatsächlich die aktuelle Weltmeisterschaft.
Ja, und es gibt aber auch, da bin ich wieder bei Martha und dem, was ich erlebt habe bei diesem Spiel Barça Real, diesem größte Zuschauerzahl beim Frauenfußballspiel in der Geschichte. Da waren halt ganz viele, also das Stadion war voll mit auch 80% Frauen und die hatten alle Trikots von ihren Spielerinnen an und nicht von den Herren. Und selbst wenn jetzt irgendwelche Typen anfangen zu erzählen, der Fußball ist so langsam, why fuck it, ist doch alles scheißegal, wenn das dazu führt, dass einfach eine komplette Generation sich in die weibliche Fußballfans in die Stadien setzt, dann haben wir also doch auch eine schöne neue Farbe in diesem Sport von Sportlerinnen, die noch eine andere emotionale Bindung, selbst wenn sie Profis sind, zu dem haben, was sie da machen. So, und da geht es mir auch gar nicht um Equal Payment, da sind wir beim Markt, das ist auch alles okay. So, und wenn du es aber schaffst, eine Frauenfußball-Bundesliga mit 20.000 Zuschauern pro Spiel im Durchschnitt hinzukriegen, dann gibt's auch ein anderes Gehaltsgefüge, das ist ja auch ganz logisch. Aber safe. Bei 1250 Zuschauern auf dem Fußballplatz in, weiß ich nicht, Bad Neuhaar, die sind nicht mehr Bundesliga, glaube ich, ne? Oder Platz 11 Bremen gegen Köln, 2000 Zuschauer, das ist doch klar, dass du da nicht das gleiche Gehaltsgefüge setzen kannst. Aber lass das mal in 5 Jahren 5.000 oder 10.000 sein und dann ist doch geil. Brauchen wir gar nicht darüber zu diskutieren.
Genau zur Atmosphäre nochmal. Ich war bei der Europameisterschaft 2017, die war in den Niederlanden und war im Finale. Gastgeber Niederlande gegen, ich glaube, Dänemark war es. Und das war so eine geile Atmosphäre. Es ist eine ganz andere Atmosphäre, als wenn du irgendwo jetzt in der Bundesliga, also Männerbundesliga im Stadion bist. Ich will gar nicht sagen besser oder schlechter, es ist einfach anders. Und es hat Spaß gemacht, weil du so eine Euphorie gespürt hast und natürlich auch die Zuschauer ganz andere sind. Nicht nur weiblicher, sondern auch jünger, finde ich. Und ich glaube, dass du eine ganz neue Generation gerade heranziehst. Ich hatte vor einem Jahr mal eine Diskussion. Es war so eine halbe Diskussion mit Karl-Heinz Rummenigge auf einer Veranstaltung. Und da ging es darum, dass die Ticketpreise in der Bundesliga einfach zu teuer sind. Ne? Also wie sind wir früher zum Fußball gekommen? Das war, weil Papa uns ins Stadion mitgenommen hat. So war das bei euch wahrscheinlich genauso wie mit mir. Und in der heutigen Zeit, ich habe mich jetzt mal 1,5 Jahre damit auch beschäftigt und habe jedes Mal, wenn ich im Stadion war, in der Allianz Arena oder in welchem Bundesliga-Stadion auch immer, habe mich so ein bisschen umgeschaut, wie viele Familien sind denn überhaupt noch da? Und es ist schwindend gering gewesen. Und das Der Grund ist natürlich, wenn du 60, 70, 80 Euro pro Ticket zahlst, das kann sich halt kaum noch jemand leisten. Und dann gehe ich zu irgendeinem Legendenspiel ins Olympiastadion in München und nur Familien um mich herum. Super krass, weil da das Ticket hat 20 Euro kostet. Und genau das hast du auch mittlerweile, finde ich, in der Frauenbundesliga. Da hast du halt dann im Campus in München, keine Ahnung, was passen rein, 4.000, knapp ein bisschen weniger. So, das sind halt Familien, das sind halt größtenteils Kinder. Und ich glaube, wenn du das so weitermachst, mit normalen Ticketpreisen, mit Nahbarkeit auch von den Spielerinnen, die du auch bei den Männern mittlerweile nicht mehr haben kannst, weil es einfach so ein populärer Sport geworden ist, dann erziehst du dir neue Fans und kannst davon in 10, 15 Jahren extrem profitieren.
Ich habe da Bock drauf. Ich habe auch sehr viel Freude daran. Und trotzdem werde ich eine engere Bindung zu Werder Bremen Herren als zu Werder Bremen Damen haben.
Und das ist aber nicht okay.
Genau, das ist auch ein bisschen wie, ich kann das mal mit Hip-Hop vergleichen und Pillow, da wirst du mir auch recht geben, man kann ja trotzdem Teil der Kultur sein, auch wenn irgendwie ein 18-jähriger Rapper mir halt nicht meine Lebensrealität erzählt. Deswegen kann ich gar nicht so eine Identifikation mit einem 18-jährigen Rapper oder einer Rapperin oder sowas alles aufbauen. Trotzdem kann ich ja fühlen und verstehen, warum das cool ist. Und das Gleiche gilt im Frauenfußball. Und ich habe so viel, also dieses Martha-Interview, das hat mich so emotional auch mit in den Bann gezogen. Das habe ich mir 4, 5 Mal angeguckt, weil es so krass ist, ihr dabei zuzugucken. Und ich mich darauf freue, irgendwie zu sehen, wie da jetzt für ganz viele junge Frauen und Mädchen eine neue Welt vielleicht sich eröffnet. Und dann diskutieren wir über das, was wir jetzt haben, in 5 Jahren nicht mehr. Trotzdem, Vos Tecklenburg muss weg, ne? Naja.
Ich finde, dass sie eine gute Trainerin ist. Also ja. Sie hat sich angreifbar gemacht mit ein paar Personalentscheidungen, also kein Plan B beispielsweise. Das Zentrum, das Mittelfeldzentrum war meiner Meinung nach tot. Also wirklich, da ist ja nichts passiert. Und dann hast du natürlich im Spiel immer mal wieder umgestellt, hast eine Pop als Zehnerin eingestellt, aber das ist halt auch eher so semi. Also ich hätte da eher so eine Kickerin, die mit Vollgas nach vorne geht, Laura Freigang gesehen, die wirklich dann in der 60., 65. eine andere Facette reingebracht hätte und auch mal mit dem Kopf durch die Wand gegangen wäre. Und wie ihr es schon gesagt habt, diese Thematik mit Flanken. Du hast ja diese Flanken zwar am Ende des Spiels gehabt, aber am Anfang nicht und in der Mitte des Spiels nicht, weil du einfach mit Svenja Huth jemanden als Rechtsverteidigerin hattest, die nie diese Position im Profifußball gespielt hat. Oder das letzte Mal 2015, glaube ich. Ne, große Stärke von Svenja Huth, Flanken auf Pop. So, das war ein Erfolgsrezept bei der Europameisterschaft. Weil sie eine Flügelstürmerin ist. Dann stellst du sie in der Viererkette nach hinten und wunderst dich, dass sie nicht mehr so nach vorne gehen kann. Also sie, um jetzt mal ganz allgemein diese Themen zu besprechen. Da hat sie sich angreifbar gemacht, nur ich finde, sie hat noch einen Kredit von dieser Europameisterschaft. Nächste Saison, nächstes Jahr ist schon Olympia, da kannst du dich jetzt auch noch für qualifizieren. Und wenn es da wieder funktioniert, dann ist ja alles super. Dann war das ein Ausrutscher bei der Weltmeisterschaft. Und wenn nicht, dann muss man sich wirklich mal drüber Gedanken machen, wer da alternativ auf den Trainer- oder Trainerinnenposten kann. Aber eine große Alternative sehe ich gerade auch nicht, ehrlicherweise.
Und es wird gefährlich, wenn Alexander Popp wirklich zurücktritt, ne?
Jein, also von der Mentalität definitiv, weil sie einfach eine Führungspersönlichkeit ist, eine, die vorangeht. Nur im Sturm hast du ja mit Lea Schüller beispielsweise noch eine wirklich sehr gute Torjägerin, die ja in der Vorsaison Torschützenkönigin beim FC Bayern wurde.
Ja, stimmt schon.
Also wir haben nicht dieses ganz große Problem wie bei den Männern. Da haben wir wieder diesen Vergleich mit der Stürmerposition. Und Alex Popp war ja lange Zeit Sechser. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Also die ist ja wirklich erst zum Ende ihrer Karriere nach vorne gegangen. Die ärgert sich wahrscheinlich selbst darüber, dass sie das nicht früher erkannt hat, weil sonst wäre sie Rekordtorschützin der Bundesliga.
Ey, hier sind wir uns auf jeden Fall ein bisschen einiger, mehr einig, als in der Diskussionsrunde. Denn Pillow, jetzt musst du übernehmen. Du hast ja dir für diese Saison Formate überlegt, die Gäste auswählen dürfen, wenn sie herkommen.
Absolut, absolut. Wir haben ein Blumenstrauß quasi, ja, ein Bouquet an Kategorien uns einfallen lassen. und stellen die jedem Gast zur Verfügung. Und bei Bedarf kann der Gast eine oder mehrere oder auch gar keine dieser Kategorien picken und dann hier quasi mit antreten. Ja, letzte Woche hatten wir die Premiere von den Millimeterentscheidungen. Manu hat sich aber für eine Kategorie entschieden, von der ich mir sehr, sehr viel am langen Ende im Laufe der Staffel erhoffe. Und zwar die Kategorie, hör doch auf. So. Warum? Hör doch auf. Wir laden unseren Gast, in dem Fall Manu, heute ein, uns eine These mitzubringen. Eine gerne auch gewagte These, eine vielleicht sogar kontroverse These, die er aber dann tatsächlich auch vertritt. Und dann muss er sich hier der Diskussion mit Nico und mit mir stellen. Und dann diskutieren wir das mal aus, ob das totaler Druss und Kappes ist, was der Manu da mitgebracht hat, oder ob das wirklich Substanz und Hand und Fuß hat. Ja, so. Mit der expliziten Einladung, ja, darf ruhig deutlich werden hier, ja. Hier dürfen klare Worte gewählt werden im Rahmen dieser Kategorie. Von daher, Manu, was hast du mitgebracht für eine These?
Ich habe eine These mitgebracht, die ich schon mal in einem Video angebracht hatte und da richtig Hate abbekommen hatte in den Kommentaren. Also richtig, richtig, zu richtig. Recht. Zu Recht, Digga.
Ich schwör's dir, richtig Schande auf deinen Kopf, ja.
Jetzt geht's los. Okay, ich sage, RB Leipzig ist mittlerweile die ganz klare Nummer 2 in Deutschland, weil man mehr Titel in den letzten 5 Jahren gewonnen hat als Borussia Dortmund.
Was ein nicht so wegzudiskutierender Fakt ist mit den Titeln. Ne? So, also da kann ich jetzt nicht gegen argumentieren. Ich möchte aber an der Stelle ja vorweg erstmal betonen, dass ich das hier schon mal direkt zum Premierenstart dieser Kategorie unter aller Kanone finde, dass ich jetzt hier in eine Situation gebracht werde, ja, willentlich.
Hast du dir selber eingebrockt?
Ja, da hätten wir auch mit einer anderen These um die Ecke kommen können. Ja, in eine Situation bringt, wo ich mich jetzt hier hinstellen muss und pro Borussia Dortmund argumentieren muss. Nico, sag mal was jetzt.
Hey du, ich tue mich selber auch schwer dabei, denn das, was man sportlich allein in den letzten beiden Pokalfinalen erlebt hat und vor allen Dingen auch im Beispiel im Duell mit dann da, dass ich war beim letzten und habe das gegen Frankfurt gesehen, das ist einfach schon stark. Der Aderlass, den der Verein hat, ne, weil dann ist ja auch dann irgendwie so ein bisschen Ausbildungsverein dann trotzdem ist und zwischen den Welten und vielleicht noch nicht ganz so als die Nummer 2 gesehen wird, spricht auf jeden Fall gegen diese These. Denn das würde sonst dazu führen, dass der ein oder andere Spieler vielleicht nochmal eine Saison länger bleibt. Jetzt sieht Dortmund sich ja natürlich auch als Ausbildungsverein, aber das Paket aus Nummer 2 in Deutschland umfasst für mich auch noch das Gesamtstanding des Vereins. Mhm. Und das, was wofür Borussia Dortmund steht und was sie, welche Rolle sie in den letzten 10 Jahren eingenommen haben, führt, oder 20 Jahren ja eigentlich, ne? In diesen Bayern München holt 26 Titel in 20 Jahren und Borussia Dortmund sind die einzigen, die sich dauerhaft dagegen wehren, wird diesen Status nicht so schnell wegmachen. Selbst wenn sie jetzt 2 Jahre nochmal Dritter hinter Leipzig werden, weil die Truppe, die dann in 3 Jahren bei Leipzig auf dem Platz steht, die hat nichts mehr zu tun mit der, die da jetzt steht.
Ja, dann würde ich aber nochmal weitergehen und sagen, RB Leipzig wird früher deutscher Meister als Borussia Dortmund.
Ja, werden sie beide nicht.
Ja, also.
Also vielleicht jetzt sagen, nicht in der aktuellen Saison.
Ja, dann gehe ich dann weiter.
In den nächsten 5 nicht. So, ja, jetzt hör mal zu, jetzt muss ich eben mal einmischen. Das ist mir viel zu sachlich alles hier, ja. Was ist das denn überhaupt für eine Ansicht? Weil die jetzt 2-mal da durch den DFB-Pokal gestolpert sind da und beides Male nicht Bayern München über den Weg gelaufen sind oder irgendwie sich dagegen irgendwelche Freiburgs und Frankfurt sei in irgendwelchen Finalen durchgesetzt haben, sind sie mir jetzt die Nummer 2 in Deutschland oder was? Hast du mal geguckt, wie viele Leute sich da im Stadion verirren, wenn ein Heimspiel ist? Digga, wir haben vor 1,5 Jahren haben wir den letzten Flutlichtmasten vom Parkstadion, ja, haben wir restauriert und renoviert. Und dann wurde der nachts irgendwie nach dem Training in Betrieb genommen. Da waren mehr Leute als beim Red Bull Leipzig Heimspiel, Digga.
Und dann sag ich dir, ich bin ja hier, um das Sportliche zu bewerten. Und dann sehe ich da ein ganz klares sportliches Konzept, über viele, viele Jahre gezogen. Mittlerweile der perfekte Trainer, hätten die Marco Rose schon im Sommer geholt. Ich verstehe bis heute nicht, wieso sie Domenico Tedesco über den Sommer hinaus gehalten haben. Denn ja, er hat da den DFB-Pokal gewonnen, das ist schön und gut, aber der Fußball war richtig, richtig kacke. Und auch nicht RB-Style, wenn man mal ehrlich ist. So, Marco Rose.
Was ist denn RB-Style? Sorry, wenn ich unterbreche. Was ist denn RB-Style?
Naja, Intensität, Umschaltfußball und dann auch noch, wenn man so will, das durch alle Ausbildungsriegen durchziehen und die Ausbildungsriege ist natürlich Liefering und Salzburg. Ne? Also das kann man natürlich kritisieren und das soll jetzt überhaupt nicht eine Glorifizierung von RB Leipzig sein. Nur wenn man rein das Sportliche betrachtet, und das tue ich hier, dann ist das ein ganz klarer Stil und wer Rose schon da gewesen in dieser Saison, der hätte es nicht verkackt, am letzten Spieltag deutscher Meister zu werden. Die hätten es bis zum Ende durchgezogen und die hätten die Bayern richtig ärgern können. Und genau das ist das, was eine Nummer 2 sein muss. Den FC Bayern stören, wenn es wirklich um etwas geht, wenn du auf einem ganz hohen Level bist und wenn du um die Meisterschaft kämpfst. RB Leipzig traue ich das eher zu als Borussia Dortmund, ehrlicherweise.
Aber Borussia Dortmund hat ja quasi die Mentalität von RB Leipzig jetzt auf dem Transfermarkt erworben, die dazu führt, dass der ja automatisch Dortmund über Leipzig hebt, wenn es dann wieder hart auf hart kommt. Schöne Grüße von Sabitzer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das dazu führen wird, dass da auf jeden Fall ein anderer Wind weht. Es fällt mir nur schwer, dagegen zu argumentieren, ehrlicherweise, weil es sportlich ja schon alles ziemlich beeindruckend ist, was Leipzig da macht. Was mich aber wundert bei der ganzen Sache, ist, dass du nur das Sportliche bewertest. Wo ist die Motivation? Was machst du mit Leuten, die dir erzählen, rein, und da wäre Pellert ja auch der Erste, also rein von der Fußball-Logik her, dürfen die ja gar nicht dabei sein. Die gehören doch gar nicht dazu.
Ja, Digga, ja,
sehe ich ja genauso.
Ja, hör doch auf jetzt. Das ist doch nicht mal im Fußball vor allem, meine Güte. Also da zähle ich dir 6, 7, 8 andere Vereine auf, die jetzt nicht die letzten 2 Jahre den DFB-Pokal geholt haben und wahrscheinlich auch die nächsten 5 Jahre nicht tun werden, aber die trotzdem größere Vereine sind und noch die Nummer 2, die Nummer 3, die Nummer 4, die Nummer 5 in Deutschland sind. Schalke spielt in der zweiten Liga. Die kommen meilenweit vor Red Bull Leipzig. Borussia Dortmund, ein Traditionsverein. Oh Gott, ich kotze gleich im Strahl, wenn ich solche Worte aussprechen muss. Ein Traditionsverein, ja. Was sagen die mal, wahre Liebe oder was die da immer draufschreiben auf ihre Tickets. Hier die gelbe Pissewand da und was nicht alles. Das sind doch die Sachen, die fehlen. Da kannst du dir doch die 2 DFB-Pokale, die sich da zufällig reingestolpert sind, die kannst du doch am Arsch nageln.
Ja, und vor allen Dingen, ich habe nicht live miterlebt, aber wie Borussia Dortmund an dieser vergossenen Meisterschaft erschüttert ist und die ganze Stadt vorher pulsiert hat. Ich war ein paar Wochen vorher da und habe mitgekriegt, wie einfach 5 Stunden vorher dieses ganze Stadion schon voll war an so einem Samstagabendspiel. Und ich habe miterlebt, wie RB Leipzig den DFB-Pokal gewonnen hat.
Das weiß in Leipzig gar keiner, bis heute
Bruder,
nicht.
Bruder, ganz ehrlich. Und wenn, dann ist irgendwann auch so, dann sind wir auch irgendwann bei Stichwort Fans, haben wir auch schon drüber gesprochen. Hier, du redest hier mit den beiden Fanvertretern von den beiden Mannschaften mit den meisten Auswärtsfans im deutschen Fußball in der letzten Saison. Und dann kannst du mir nicht mit RB Leipzig kommen.
Das ist ja wieder ein ganz anderer Schnack und da kann ich euch auch nur zustimmen. Natürlich, was die Strahlkraft eines Vereins angeht, natürlich ist da Borussia Dortmund, natürlich sind da Schalke 04, Werder Bremen und wie sie alle heißen, deutlich attraktiver für den Fan außerhalb von Leipzig. Trotz alledem wird mir das auch immer ein bisschen zu schwarz gemalt, was das innerhalb von Leipzig angeht. Wenn du mit den Leuten dort sprichst, dann spürst du schon eine Euphorie, dann spürst du schon das Gefühl, dass die sich mit diesem Verein identifizieren können. So,
Dicker, ja? Guck mal, ich war anderthalb Jahre lang einmal im Monat in Leipzig beruflich, okay. Von Dienstag bis Donnerstag. Die interessieren sich einen Scheiß für Red Bull. Da ist
bist
Chemie
du dir da
und
ganz
Lok-
sicher?
Da bin ja, ich mir ganz sicher, Digga. Chemie Leipzig und Lok Leipzig, hör mal. Ja, genau. Kurve, da gehen wir nochmal in eine Kurve, das ist noch richtiger Fußball.
Ja, aber, da bin ich nicht. Aber dabei, auf jeden Fall. Nein, also nochmal.
Hör doch auf!
Meine These bezieht sich aufs Sportliche. Und da muss man, also ehrlich, der Fußball ist attraktiver als von Borussia Dortmund. Die Spieler
sind
meiner Meinung nach deutlich geiler im Sinne von fußballerisch, kickertechnisch. Ne?
Aber das weißt du doch über den neuen Kader noch gar nicht.
Naja.
Also ich finde ehrlicherweise aus Salzburg fand ich schon in Salzburg eigentlich ganz geil.
Ja, aber ich finde also Nkunku und Szoboszlai, da ist schon Substanz, da sind die Türme schon weg jetzt gerade, ne?
Da sind die Türme weg. Das mag sein und das wird halt das Spannende sein, wie das jetzt weitergeht in dieser Saison. Deshalb bin ich auch gespannt. Nur rein vom Konstrukt her, rein von wie es aufgebaut ist, das wird nicht zusammenfallen, dieses ganze Konstrukt, weil du halt ein extrem gutes Scouting hast. Oder da ich sehe schon in deinen Augen, wie der Hass in dir immer weiter ansteigt. Ich sehe das schon, aber es ist ja genau, aber es ist halt so.
Hey, und ich muss dir recht geben, dass, also leider, ich muss ein bisschen einknicken, weil ich rein sportlich halt auch alles ziemlich beeindruckend finde, was sie da machen. Und da muss man dann auch immer ein bisschen für diesen Gedanken zur Seite schieben, was sie drumherum machen. Aber das deckt automatisch sich wieder rüber, wenn du dann darüber sprichst, wer ist denn die Nummer zwei in Deutschland? Und dann sind wir bei, der Fußball ist sowieso im Arsch. Und wenn dann auch noch, ja, herzlichen Glückwunsch Bayern München zum 48. Mal in Folge die deutsche Meisterschaft gewonnen hat und RB Leipzig zum 47. Mal in Folge Zweiter geworden ist, dann hat die Bundesliga auch die Bundesliga-Tabelle, die sie verdient.
Ja, ja gut, ich glaube, wir ziehen an der Stelle da mal einen Schlussstrich. Danke, Manu. Ich glaube, wir müssen nach vorne raus,
Nico. Hat Spaß gemacht.
Ja, aber schon mal.
Das Problem ist, ich bin ja, ich sag das ja eigentlich auch, aber irgendwie tut's weh, das zu sagen.
Nein, das ist total Quatsch. Wer hat denn das DFB-Pokal-Viertelfinale gewonnen? RB Leipzig oder Borussia Dortmund?
Ja, weiß ich, aber sie holen wir uns ein random Spiel raus, Digga, und schreiben das über alles drüber und vergessen das. Ich meine, natürlich haben die gute Scouting, aber die haben auch die Kohle dafür, sich ein Scouting zusammenzukaufen, genau, wie sie wollen. So. Und das ist halt nicht sportlich irgendwie gewachsen oder so, weil du halt einem, ja, Nico hat recht, wenn er sagt, ist langweilig, wenn immer Bayern München deutscher Meister wird, aber die haben das mit anderen Mitteln sich dahin geführt als Red Bull Leipzig. Hauen wir noch ein paar Dosen raus da, machen wir noch eine Exotic Wild Edition, dann kaufen die Blagen das wie die Behinderten, hauen sich die Scheiße in den Balch rein und da pumpen wir dann schön im Fußball. So.
Und dann 40 Millionen für einen talentierten Stürmer aus der französischen Liga, die Bundesliga sagen, jetzt, Alter, wegbomben wird.
So, und natürlich kann man deinen Standpunkt vertreten und ich würde aber generell auch das Format immer so offen lassen, dass am Ende jeder Zuhörer für sich selbst entscheiden kann und gerne auch, ne, wie gesagt, wir versuchen auch unser Bestes, irgendwie interaktiv mit euch in Kontakt zu treten. Lasst eure Meinung da, schreibt uns DMs, wir gucken alles an, gibt uns vor allem auch Feedback zu den Kategorien, jetzt haben wir schon 2 von 8 oder, ich meine, 8 haben wir insgesamt, haben wir schon mal gezündet. Dank dir, Manu, ist sicherlich nicht einfach, hier gegen 2 anzutreten und vielleicht, Nico, überlegen wir uns nach vorne raus nochmal, ob wir vielleicht nicht im Sinne des Gastes, er sucht sich einen aus, mit dem er ausdiskutiert. Ne? Damit 2 Mann draufhämmern, das ist schon ein bisschen. Aber dafür hat er sich wacker gehalten. Danke.
Weißt du, es ist ja nicht nur gegen 2, sondern wahrscheinlich gegen 2000 oder 20.000, weil ich jetzt ganz viele Nachrichten bekommen werde von Leuten, die sagen: Manu, hast du sie noch alle? Bist du RB Leipzig-Fan? Wie kannst du die verteidigen? Die
Bayern-Fan so. Und dann auch noch RB Leipzig, Manu. Meld den Kanal ab, Manu. Ich sag dir, wie es ist.
Das Ding ist, und das will ich jetzt auch nochmal sagen, also. Und ich glaube, das schätzen auch viele Leute an mir. Ich versuche immer so neutral wie möglich an den Verein zu gehen und da jetzt keine persönlichen Präferenzen mit reinzubringen, weil ich das auch, also aus Fansicht kann ich das total verstehen, wenn du immer sagst, hey, der Verein ist scheiße und dieses Konstrukt sollte es nie geben. So, trotz alledem finde ich, dass die Mitarbeiter dort einen fairen Umgang verdienen, die Spieler dort einen fairen Umgang verdienen. Und wenn du über das Sportliche sprichst, ein Dominik Szoboszlai beispielsweise, gut, ist jetzt weg, aber der kann halt auch nichts dafür, dass es RB Leipzig gibt in dieser Form. Und dann, wenn ich sage, ja, dieser Spieler ist scheiße, weil der spielt da, das wäre dem Spieler gegenüber unfair. Und so habe ich mir dann irgendwann gesagt, okay, natürlich muss man das Konstrukt dahinter kritisieren und auch wie sie in die Bundesliga gekommen sind, auch wie sie diese Lizenz bekommen haben. Allein das wäre mal ein ausführliches Video wert. Sollte es auch jetzt mal wieder geben, gibt ja schon so ein ganz altes Format von mir, Tradition oder Kommerz, wo ich auch über diese Dinge schon gesprochen habe. Das zu kritisieren ist völlig legitim. Nur ich finde schon, dass, wenn man über das Sportliche spricht, das auch gleich bemessen sollte und auch fair bemessen sollte. Und das ist zumindest mein Anspruch. Manchmal klappt es mir ein bisschen besser, manchmal funktioniert es ein bisschen weniger. Aber ich denke, das ist auch menschlich. Und deshalb versuche ich, RB nicht im Grunde komplett abzulehnen, sondern versuche auch, das mit Maßstäben zu sehen, wie Borussia Dortmund, wie Bayern München etc.
Das ist auch fair. Und auch ich tue da mich immer ein kleines bisschen schwer dabei, kann aber trotzdem auch jeden verstehen, der das Grundprinzip automatisch ablehnt.
Ja. So. Ich lehne alles außer Schalke kategorisch ab. Und,
und ein bisschen Werder Bremen mittlerweile, ne?
Ja, das ist okay. Aber wenn hart auf hart kommt, lehne ich die auch ab.
Ja, weiß aber ich. Kommt ja aber ist Familie. Vor allem, wenn ich Leute im VIP-Bereich vollquatschen, ob das jetzt doch Elfer war.
Dicker, er hat so mit dem Feuer gespielt damals, ne? Dann hat er immer gesagt, that's football. Wenn du nicht vernünftig mit mir redest, du Peach, aber andere Thema. Gut, danke, Manu.
Ich will die Überleitung annehmen. Ich schiebe dein Thema nach hinten, denn wir haben jetzt über zwei Sachen schon gesprochen, die total wichtig sind. Und das eine ist ja auch, dass sowas wie Leipzig natürlich auch versucht, sich Identität zu schaffen und dafür zu sorgen, dass die Leute sie lieben. Man merkt schon, dass es immer so ein bisschen ein Kampf darum ist, dass sie akzeptiert werden an bestimmter Stelle. Aber wir haben auch beim Frauenfußball gelernt, Hype kannst du nicht kreieren, der muss, und das ist dann eine schöne subkulturelle These, muss von unten kommen, damit er wächst. Ich habe ein Thema mitgebracht, über das ich mit euch sprechen möchte, weil das genau an einer anderen Ader, einer offenen Ader vom Fußball gerade mitspielt, die ja so ein bisschen Sorgen bereiten kann. Denn, also ich stelle eine Frage vorweg. Manu, jetzt mal so undiplomatisch wie möglich, wie genervt bist du gerade vom Profifußball im Ganzen?
Extrem.
Ja?
Also wirklich extrem. Ich habe mal fast eine ganze Saison keine Champions League geschaut. Das ist 2 Jahre jetzt her. Ich hatte einfach keine Lust, also wirklich absolut keine Lust auf diese Scheichstaaten, wie sie gegeneinander antreten.
Herzlichen Glückwunsch. Nächster Sieg, vollkommen egal. Bin ich nämlich auch mit dabei. Trotzdem triggert es mich dann doch immer wieder, wenn die Spiele kommen. Ich bin größerer Freund der Europa League geworden mittlerweile, weil die einfach dann auch noch andere Traditionsvereine miteinander mischt und habe da auch schon schöne Erlebnisse gehabt. In Spanien, und das ist ja so ein bisschen das Thema, das ich mitbringen wollte, gab es mit der Kings League und Piqué ja einen Versuch, den Fußball in seiner Grundart ein bisschen zu verändern, um ihn attraktiver zu machen. 7 gegen 7 und Karten, mit denen das Spiel interaktiver gestaltet wird, Unvorhersehbarkeiten, bam, Entertainment, gib ihm. Hat in die Zahlen, die sie sich ausgerechnet haben, haben super funktioniert. Da sind alle sehr zufrieden. Ob das jetzt die große Angst für den Fußball auf spanischem Boden ist, weiß ich noch nicht, aber es ist wahrscheinlich auch auf eine nächste Generation abgesehen. Jetzt haben wir geleakt in Deutschland etwas Ähnliches vor uns. Die Baller League soll noch 2023 starten, wird eine Fußball-Creator League mit 12 Teams, die auf Kleinfeld stattfinden soll, bei der verschiedenste Influencer als Captain ihre Teams quasi durch die Saison führen sollen. Also mit anderen Worten, eine Vermischung aus Fußball, der vom Niveau her dann sich wahrscheinlich auf gehobenem Amateurniveau stattfinden lassen wird, je nachdem, welche Möglichkeiten es da gibt, und einem Gesamtpaket an Kommunikationsreichweiten, die dafür sorgen, dass es eine Popularität gibt und man vielleicht auch neue Zielgruppen erreicht. Kleiner Ansatz dazu ist noch, wir haben ja auch zum Beispiel mit Delay Sports in Berlin einen Influencer-geführten Verein, fällt mir Elias der auch den Eligella Cup macht, mit Monsterreichweiten, der es ja kurze Zeit geschafft hat, den größten Social Media seitig den größten Fußballverein Berlins da auf die Beine zu stellen. Spielen, glaube ich, jetzt in der Bezirksliga. Und auch, keine Ahnung, Trimax hat hier in Hamburg einen Fußballverein, den er führt. Wenn man sich anguckt, mit welcher Kraft auch so jemand wie Gamer Brother eine Fußballsendung Broski auf die Beine gestellt hat, die auch den etablierten Formaten das Fürchten lernen kann und so weiter und so fort. Also die Kraft von Social Media ist ziemlich stark. Jetzt meine offene Frage an euch beide. So eine Liga in Deutschland, habt ihr das, also Sorge, ein Gefühl dafür, ob solche Ideen, wie jetzt eine Indoor-Kleinfeldliga, die ja ein bisschen eher Richtung Budenzauber gerade so gehen will, aber dass diese Formate mittelfristig das klassische Fußballsystem, wie wir es lieben und wie wir es jetzt 100 Jahre kennengelernt haben, ins Wanken bringen kann, so formuliere ich es mal.
Ja, lass mal so rumspielen. Sagt ihr mal alles Positive, was euch dazu einfällt, dann spreche ich.
Also positiv ist, früher in meiner Kindheit habe ich diese Hallenturniere auf dem DSF extrem geliebt. So geil war das. Im Januar einfach mal Budenzauber sich anschauen. Mega. Das Geilste überhaupt. Ich meine, da haben Bundesligaspieler gegeneinander gespielt. Na, also wirklich High Class. Na, stellt euch mal vor, irgendwie Joshua Kimmich wird von keine Ahnung wem, in der Halle abgegrätscht. So, das hast du halt damals gesehen. Und daneben steht Leon Goretzka und raucht eine. So in diesem Level war das, ne? Ja.
Ich weiß, ich war mehrmals als kleiner Junge hier in Bochum und Essen bei so Turnieren dabei, als Zuschauer.
Ja, genau. Ja. Mega geil einfach. Von daher, ich verstehe die Faszination, weil du halt nah an den Spielern bist, nah in dem Fall an den Influencern. Und so auch dann diese Nähe schaffst, die du im Profifußball nicht bekommst. Und Influencer machen genau das ja besser als Profifußballer oder generell auch als Vereine, diese Nähe zu der Community herstellen. Und deshalb kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das funktioniert und dass das ein Format wird, was auf Twitch oder wo auch immer es dann ausgestrahlt werden sollte, sehr, 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 sehr populär werden wird. Aber es ist halt was anderes als Profifußball und generell als dieses Konstruktfußball.
Ich glaube auch, diese Parallelwelt, die ist ja da. Ja. Ne? Das darf man nicht unterschätzen. So, die machen ja auch ihre, wie gesagt, Illegaler Cup. Es gibt sonstige Turniere, die sie miteinander spielen. Diese ganzen erfolgreichen Twitch-Streamer, Content Creator, die machen ja auch schon in Parallelwelten auch einfach mal ein Stadion voll, wenn sie irgendwas machen oder irgendeine Halle, wenn sie sich irgendein Quatsch, positiv gemeint, Quatsch-Event überlegen. So, die Streaming-Zahlen von den Corona-bedingten Angelcamps haben einfach alle Rekorde gebrochen, die es je in Deutschland auf diesen Plattformen gegeben hat. Die Macht ist einfach da. Ich glaube aber auch, dass das am Ende vielleicht ein bisschen schwierig wird, das sportlich zu transportieren. Den Move mit den Influencern ist halt aber natürlich schlau, um dem ein gewisses Fundament zu geben. Denn genau wie in Berlin jede Woche 2000 Kinder auf dem Fußballplatz in Berlin laufen, um ein Foto mit Elias und Sydney zu bekommen, werden auch dort ziemlich viele unter FSK 18 bei diesen Turnieren mit dabei sein und kreischend versuchen, irgendwelche Handyfotos zu bekommen. Pillard, übernehmen Sie.
Ja.
Sollen sich ficken.
Nein, auch sollen sie nicht spielen, können sie ja machen, ne? Also das nehme ich vorweg, das können die durchaus machen und da habe ich gar keine Schmerzen mit, ne? Und dann würde ich würde wahrscheinlich selber auch mal einschalten und reingucken, ne? Also das nehme ich vorweg. Und ja, ich gebe Manu vollkommen recht, Hallenfußball mit Profifußball, die geilste Nummer ever. Geilste
Warum
Nummer
wurde
ever.
Ich da auch. Eigentlich noch nicht angefragt? Was soll das?
Tja. Keine Ahnung, Digga. Muss mal gucken. Ja, aber wenn du immer eine Woche lang Vorbereitungszeit hast, dann wird halt schwer, nochmal auf solche Events rumzutouren. Aber wenn wir das jetzt mal alles ausblenden, Digga, das ist einfach die Fußballversion von Kirmesboxen, ne? Man muss nichts vor, Alter. Auch diese Piqué-Nummer da in Spanien, Digga, da gibt's so random Karten werden gezogen, so wie bei, was weiß ich, wie bei so einem Tamagotchi-Spiel oder was, werden so Karten gezogen, die dann den Spielverlauf so random einfach irgendwie in irgendeine Richtung ändern. Keine Ahnung, was das genau bedeutet oder so. Aber das ist, also steck zwei, drei richtig gute Marketing-Gurus in eine Kammer und sag, überlegt euch mal, wie wir aus Fußball noch mehr Kohle rausholen können und noch mehr Geld verdienen können. Und da sind wir direkt bei dem, was Manu gerade bemängelt hat und ja auch zu Recht bemängelt hat, dass diese Scheichstaaten-Teams, die da gegeneinander antreten, naja, mit Fußball nichts mehr zu tun und so. Das ist dasselbe in Grün, nur auf der anderen Seite des Zauns. Punkt, fertig, aus. Also noch was Absurderes, und na, absurd ist vielleicht falsch, aber obwohl doch, wenn es dann dahin geht, irgendwie, ne, wir erfinden neue Regeln und wenn, was weiß ich, Alter, der Trainer so eine Yu-Gi-Oh!-Karte auf dem Feld schmeißt, dann müssen alle mit dem falschen Fuß nur noch spielen oder solche Filme, Alter, so, weißt du? Also, was Abstruseres kann ja nicht rauskommen, wenn sich ein paar Marketing-Leute da zusammensetzen. Und genau das ist es ja, was das ist, ne? Da sind irgendwie anscheinend drei treibende Kräfte hinter, zwei sehr renommierte Marketing-Menschen, die bei Google und wer weiß nicht, wo alles rum gemacht haben, in ihrer Laufbahn. Dann haben sie noch mal Hummels dazu geholt, der ist auch bei solchen Dingern auch immer dabei. Dann holen wir direkt noch die Kati dazu, die kann das Ganze moderieren, dann hat die auch wieder einen Grund, relevant zu sein. Also riesen Zirkus. Ich kann es nicht besser, ich kann keinen besseren Vergleich finden als die Fußballversion von Kirmesboxen, aber sollen sie machen, alles gut, ne? Also ich gebe mir immer größte Mühe, nicht der alte Mann zu sein, der auf alles, was die neuen Generationen machen, schimpft. Das wird wenn das Leute schauen, dann hat das automatisch eine Daseinsberechtigung, ne? Und nochmal, ich würde da wahrscheinlich auch mal reinklicken und dann auch mal gucken. Und ich glaube aber, dass das komplett abseits vom richtigen, echten Fußball laufen wird. So, und dass er jetzt irgendwie dann langfristig die Fans rüber wechseln von richtigen Fußball zu hier Fantasy-Football in eine Zirkusmanege oder so. Da sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht kommen, weil wir wissen ja, wie es ist, ne? Jedes Medium und jede Zeit geht auch irgendwann mal vorbei, ne? Und wenn die Twitch-Influencer-Zeit vorbei ist, dann kommt wieder was Neues danach. Und der Fußball hat halt bis hierhin die letzten 100 Jahre überdauert und ist immer weiter gewachsen. Ob der noch so in dem Ausmaß weiter wachsen kann, wie er bisher gemacht hat, ist nochmal eine andere Diskussion. Und ich glaube, da muss sich der eine oder andere dann vielleicht auch mal von verabschieden, so, was ja auch immer so ein Thema ist, wenn wir allem hinterherrennen. Aber ich bin der Meinung, dass da zwei Sachen sind, die vollkommen unabhängig voneinander beide funktionieren können und laufen können, ohne dass der eine dem anderen da was wegnimmt. Auch wenn das eine maximal abstruse Idee ist, aus meiner Sicht.
Ja, es wird ganz geil.
Habt ihr es bei der Kings League mitbekommen, dass ein Profispieler angeblich mitgespielt hatte mit seiner Lucha Libre Maske und komplett Ja, nee. Eingepackt, habt ihr das nicht mitbekommen? Ja,
Digga, da, ey, wenn ich das schon höre, ne, Alter, mehr Zirkus kannst du doch gar nicht sein.
Ja, also ich habe aber angeblich, ich weiß auch ehrlicherweise nicht, ob das irgendwann mal aufgelöst wurde, wer das war oder ob das einfach nur so ein PR-Gag war, aber es hieß, zumindest in diesen ganzen Meldungen, dass ein Profispieler Bock drauf hatte, da mitzumachen, der Verein aber gesagt hatte, nö, darfst du nicht, weil du könntest dich ja verletzen und dann stehst du uns nicht mehr zur Verfügung.
Und er hat gesagt, scheiß drauf.
Ja, genau, er hat gesagt, scheiß drauf, hat sich eine Maske aufgesetzt, also so eine typische Wrestling-Maske, hat sich eine lange Hose angezogen, langes T-Shirt, damit man halt auch nicht mögliche Tattoos sieht und hat halt dann mitgezockt. Das war ja die Geschichte. Das ist natürlich auch eine richtig geile Marketinggeschichte, um dann auch nochmal Schlagzeilen auf der ganzen Welt zu haben. Was ich mich aber frage, ist bei dieser Baller League, dieser Eligella Cup und Battle of the Socials war ja jetzt in Mainz beispielsweise. Die leben ja davon, dass es Events sind. Also so einmalige Sachen, die du halt mal hast und wo du halt einmal hingehst, einmal im Jahr und sagst, hey, cool, das ist ein Happening für mich als Zuschauer. Wenn du aber so eine ganze Liga hast, dann hast du natürlich auch, musst es jede Woche durchziehen. Und da müssen es natürlich auch die Influencer jede Woche durchziehen, was auch super anstrengend einem hinten raus ist. Und du hast einen riesigen Kostenapparat. Denn wenn du jetzt natürlich Delay Sports hast, einen Fußballverein, der auf dem Fußballplatz vom BFC Preußen spielt, dann brauchen die ein paar Securities und das war's im Grunde genommen. Ja, dann kommst du einfach. Aber wenn du halt so ein Kleinfeldturnier veranstalten möchtest in der Halle, dann musst du ja jedes Mal einen Rasen reinsetzen, musst das jedes Mal von neuem aufbauen, was natürlich auch ein Kostenapparat ist. Und du musst jedes Mal aufs Neue versuchen, oder auch rein von der Logistik her, eine Halle finden, die frei ist, weil die sind ja auch gut ausgebucht, diese Hallen. Und dann das auch mit einem guten Vorlauf in den Verkauf geben. Also das ist halt ein riesiges Konstrukt, was da im Hintergrund ist, was ja auch erstmal funktionieren muss.
Ja, Digga, aber die haben in dem Leak, den Nico da rumgeschickt hat, oder der da in OMR auf der Webpage preisgegeben wurde, ist ja schon die Rede von mehreren Sponsoren, die sich jeweils im siebenstelligen Bereich betätigen, ja, okay, ne? Oder sind die Taschen tief genug? Da kriegst du auch eine Halle. Da kriegst du auch einen Rasen.
Okay,
eine Halle,
ja, für. Gut, das ist wieder was anderes.
So, dann weißt du halt auch direkt, woher der Wind weht. Ne? So, also da steht in diesem Artikel, da sind wir jetzt gerade gar nicht drauf eingegangen, dass in dieser ganzen Eventreihe und in dieser Liga der Fußball im Vordergrund stehen soll. Ne? So einen Scheiß braucht mir keiner erzählen. So, also, ne? Da wird es dann unglaubwürdig. Und ja, der mit der Maske war bestimmt Max Kruse, Digga, Alter. Der kam gerade von der World Series of Poker.
Ja, genau. Also,
richtig Minus gemacht, als ich gedacht, komm, nehme ich das auch nochmal kurz mit. Genau, die Lara schicke ich hier eine Pfeife rauchen und dann gehe ich da
aber
kurz da.
Aber es sind ja schon noch, machen. Es sind schon noch zwei, drei Sachen, die ich da ganz geil finde, weil ich finde ehrlicherweise, ich kann mir vorstellen, Max Kruse Ballers League 2024 nicht unrealistisch.
Safe dabei. Als Captain alles.
Ja, genau. Ronaldinho in der Kings League ist schon geil. So, da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Und ich weiß nicht, ob wen wir in Deutschland sonst noch so hätten, aber Thomas Müller, 2025 Ballers League. Na, was sagst du, Manu? Wäre auch eine Option, über die man nachdenken könnte. aber ich will noch einen letzten Punkt. Wir sind eh heute XXL, deswegen nehme ich den noch mit auf. Aber es gibt ja schon auch am klassischen Fußball immer mehr Situationen, wo quasi so ein bisschen an den Grundfesten gerüttelt wird. Also bleibt alles so, wie es ist, oder muss sich etwas verändern? Und natürlich ist Kings League ein Schritt zu weit und Ballers League ein Stück zu weit Social Media lastig. Aber seht ihr schon einen Bedarf beim Fußball, dass er sich Gedanken darüber macht? Wir haben Videobeweis, ob es eine Challenge gibt, andere Möglichkeiten gibt, aufs Spiel einzugreifen, abseits, ja, anders denken, Tore anders zu denken.
Die Frage habe ich hier schon mehrfach beantwortet. Sorry, Manu, dass ich da jetzt zwischengrätsch. Aber der Fußball ist so groß und so beliebt auf der ganzen Welt geworden, weil er so ist, wie er ist, oder so war, wie er war. Never change a running system. Und du musst dir dann aber auch bewusst sein, wann deine Grenzen sind, wann eine Popularität, wann ein Markt, ein Geld und so weiter und so fort ausgeschöpft ist. Also wenn wir jetzt noch den vierten VAR dazu nehmen und, weiß nicht, zukünftig auf Netto-Spielzeit umstellen und dann irgendwann anfangen, mit viereckige Bälle zu spielen oder so, da bin ich dann auch gerne der alte Mann. Ne? Der Fußball ist so groß und so beliebt und so gelebt, vor allem auch weltweit. Ich meine, das müssen wir nicht lange zurückdenken. Dezember, kurz vor Weihnachten, Argentinien, Weltmeister. So, ne? Das ist all das basiert darauf, weil der Fußball so ist, wie er ist und nicht darauf, wie er eventuell mal sein könnte, wenn noch ein paar Infantinos und wie die ganzen Freaks alle heißen, dann noch irgendwelche Scheiße dazu erfinden und denken und verschlimmbessern. Ne? Verschlimmbessern ist ein Ausdruck, den ich da immer und gerne benutze.
Wie ist es mit unserem RB Leipzig-Vertreter Manu?
Fußball ist Entertainment. Also der Fußball ist ja nie der Fußball gewesen, sondern er hat sich immer entwickelt. Also schau dir Anfang 1905, 1910 den Fußball an und vergleich den mit den 80er Jahren und vergleich die 80er Jahre jetzt mit der aktuellen Zeit. Es hat ja immer Veränderungen gegeben. Es ist immer mehr in diese Entertainment-Schiene gerutscht. Ob man das jetzt gut findet oder schlecht findet. Und da passt Baller League etc. wunderbar rein. Ich glaube auch, dass, also selbst wenn du dir den Journalismus ansiehst, ist ja sehr viel auf Entertainment ausgerichtet. Transfernews beispielsweise, das hat ja nichts mit Journalismus zu tun, also rein gar nichts, weil du ja kein Zwei-Quellen-Prinzip hast beispielsweise, weil du ja nicht wirklich ausgiebig recherchierst, sondern weil du das ja eigentlich alles aus einer Richtung bekommst, meistens,
das, in den allermeisten Fällen. Das behauptet der Pletti aber immer. Pletti Goal auf Sky Sport News. Der sagt immer, der Double-Check, sagt er immer. Die habt immer seine englischen Tweets gesehen. Der, Bruder, pfeif ihn mal einer zurück. Sag ihm mal einer, dass er kein Englisch kann. Der soll auf Deutsch tweeten, aber das ist ein anderes Thema.
Nein, aber das ist es halt. Also, natürlich hat das zum Teil Züge vom Journalismus drin. Das möchte ich überhaupt nicht kleinreden, aber es ist, also Transfer-News sind rein aufs Entertainment abgesehen. Ja. Weil natürlich jeder in den sozialen Medien schaut, okay, wird der wechseln, wird er nicht wechseln? Was ist die aktuelle Neuigkeit? Es gibt keine Neuigkeit, Mann. Es gibt einfach keine. Und es wird, also ich finde, diese Harry Kane-Saga ist einfach nur noch lustig. Also für mich ist das nur noch reinstes Entertainment, was ich da sehe.
Stark, wie du überleitest zu Harry Kane gerade, Bruder. Sehr gut, ich bin begeistert.
Das ist reinstes Entertainment, was da gerade passiert. Ja, der eine sagt, die Deadline ist abgelaufen. Der andere sagt, es gibt überhaupt keine Deadline. Dann kommt der Dritte ein und sagt, ja, die Bayern haben das Angebot zurückgezogen. Dann kommt der Nächste und sagt, naja, aber Tottenham hat das abgelehnt. Der andere sagt, ja, aber nee, das Angebot wurde überhaupt nicht abgelehnt. Es wurde noch nicht drauf geantwortet. Ja, was denn jetzt, Leute, Mann? Also...
Aber was macht das mit dir? Macht's dich fertig? Willst du deinen Transfer haben, um das mal kurz zu klären?
Also dieser Transfer, also ich...
Brauchst du Harry Kane, um wieder ruhig schlafen zu können?
Also der FC Bayern braucht einen Stürmer, um die Champions League gewinnen zu können oder um glaubhaft um die Champions League spielen zu können.
Merkst du, Pillow, der redet schon gar nicht mehr von Bundesliga.
Ja, die gewinnen sie auch ohne Harry Kane.
Ja. Genau, ja, definitiv. Also da kannst du auch Mathis Tell vorne reinstellen, das gewinnst du trotzdem. Also oder Chupo, 1000 pro. Ja, oder Chupo, da machst du einen Mix aus beiden, weil Chupo kriegt keine ganze Saison hin, rein körperlich. So, Aber Mix aus den beiden, also die Bundesliga holst du auch ohne Harry Kane. Aber wenn du über die Champions League sprichst, dann brauchst du natürlich einen Weltklasse-Stürmer in diesen großen Spielen. Also schau dir an, wer die letzten beiden Jahre die Champions League gewonnen hat. In der Saison war es jetzt Manchester City, im Jahr davor war es Real Madrid. Und in beiden Mannschaften war ein Stürmer, der alles rasiert hat. Mit Karim Benzema und mit Erling Haaland.
Ja, ja.
Genau. Und so wird es auch weitergehen in den nächsten Jahren. Deshalb brauchst du einen klasse Stürmer. Trotz alledem finde ich, also nochmal, ich finde es sehr, sehr unterhaltsam, was da gerade auf Twitter passiert und in den einzelnen Newsseiten. Und meiner Meinung nach ist das mehr Entertainment als Journalismus. Und genau dahin entwickelt sich aber auch der Fußball. Also da können wir jetzt das große Fass aufmachen und sagen, der Fußball ist eigentlich nur noch eine Entertainment-Riege und nur noch bedingt ein Sport. Weil ganz ehrlich, wenn dann Scheich kommt und dir für 300 Millionen Euro irgendwelche Spieler kauft, dann wächst dieser Verein auch nicht, weil er sportlich einfach gute Arbeit geleistet hat, sondern weil halt jemand sein Spielzeug da hat. Und das hat dann mit Sport relativ wenig zu tun, sondern ist halt dann einfach nur noch ein künstliches Entertainment-Produkt. Also Manchester City ist ein künstliches Entertainment-Produkt, genauso wie das Paris Saint-Germain ist und genauso wie das Newcastle United ist. Das sind alles keine klassischen Fußballvereine. Trotz alledem kann man natürlich auch die andere Seite sehen und sagen, okay, der Fußball ist gut und sportlich ist das sehr attraktiv. Ja, also das ist halt diese Parallelwelt, in der wir uns jetzt auch in diesem Podcast die ganze Zeit bewegen. Auf der einen Seite das Sportliche sehen und sagen, das ist geiler Fußball, den wir da sehen, aber auch diese Hintergründe sehen, dass es eigentlich krank ist, was wir haben.
Ja, und damit ist ja quasi das Problem, dass wir vor einer Liga stehen, die, oder vor einem Fußball stehen, der irgendwie sich neu erfinden muss, um Leute zu gewinnen, um das ganze Produkt noch größer zu machen. Auf der anderen Seite deswegen auch so Paralleldinge entstehen. Und man aber eigentlich die Leute so ein kleines bisschen verliert, die einfach vielleicht den Fußball, Stichwort Frauen-WM, einfach nur so haben wollen, wie er pur ist.
Ja, und ich hatte mich gerade auch eher auf diese ganzen Regelveränderungen, ne, und VARs und hast du nicht gesehen und dritten Schiedsrichter und vierten und fünften und sechsten Schiedsrichter, und darauf hatte ich mich eher so ein bisschen bezogen, als ich gesagt habe, ne, der Fußball ist so groß geworden, weil er ist, wie er ist oder war, wie er war, dass du die Entertainment-Maschinerie dahinter nicht mehr aufhalten kannst, ist, da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung. Dann müssen wir aber auch so konsequent sein, und wenn wir sagen, das ist alles scheiße, ne, und das ist, und ich gebe dir vollkommen recht. Paris und Man City sind Entertainment-Produkte, Sportswashing und so weiter, das schwebt da auch noch mit rein, aber das sind reine künstlich erzeugte Unterhaltungsmaschinerien. Aber da müssen wir also konsequent sein und sagen, dann kann hier die Ballers League oder so, das kann nicht die Lösung sein, auf gar keinen Fall.
Nee. Brinkmann, doch, hat früher gesagt, die Straße holt sich irgendwann mal den Fußball zurück.
Alhamdulillah.
Aber ist das dann nicht...
Hab ich nicht mehr hinzuzufügen, Bruder.
Ja, Punkt. Ja, es gibt ja vor allen Dingen auch ein muss man auch ehrlicherweise sagen, Problem. Und ich würde sagen, das hängen wir jetzt noch ran, und dann hängst du hinten raus EA ran. Liebe Grüße, heute müssen wir es leider so machen. Denn es passt gerade so gut. Worum geht's denn im Fußball? Am Ende des Tages.
Ja, ich weiß, wo du hin willst. Gute Überleitung. Naja, aber da gibt's halt viele Antworten auf die Frage, ne? Emotion, Tradition würde ich als allererstes anfügen. Der schöne Sport, da drumherum, die Erinnerung, die man damit verbindet, was aber auch wieder unter den Überschrift Emotionen und so was fällt. Aber letztendlich auch um Ergebnisse, Erfolge, Misserfolge, Titelgewinn, Absteigen, Aufsteigen und so weiter und so fort. Und das... Da geht jetzt der DFB dran. Der hat sich nämlich intensiv anscheinend Gedanken darum gemacht, welche Schritte man einleiten muss, insbesondere im Jugendbereich, um innerhalb der nächsten x Jahre oder nach vorne raus, grundlegend gesprochen, wieder konkurrenzfähiger zu sein, was die Nationalmannschaften angeht, ne? Was die Jugendausbildung angeht. Wir haben heute ausführlich über die Frauenmannschaft gesprochen, die Frauennationalmannschaft. Die Männer, wissen wir alle, was die gezaubert haben, die letzten Turniere. Und ein Teil dieser Maßnahmen, die da jetzt verabschiedet werden, ist, dass, und ich hoffe, dass ich jetzt korrekt wiedergebe, jegliche Ergebnisse, Tabellen, Auf- und Abstiege in allen Spielklassen in dem Altersbereich 5 bis 11 abgeschafft werden, je nach Landesverband früher oder später, aber irgendwas im Großzeitraum die nächsten 1 bis 2 Jahre, plus in den U17 und 19 Bundesliga-Bereichen ein ähnliches Konstrukt geschaffen wird, in dem nicht die Profivereine, sondern die Vereine, die ein Nachwuchsleistungszentrum haben, nicht mehr aufsteigen und absteigen können. Also auch da werden Ergebnisse keine Rolle mehr spielen, kein Aufstieg, kein Abstieg, ne? Die Mannschaften sind da gesetzt. Es können auch noch weitere andere Amateurvereine da sich irgendwie sportlich für qualifizieren und dann wohl weiterhin auch auf- und absteigen oder so, ganz abstrus. Und das alles unter dem Deckmantel unter der Prämisse, den Ergebnisdruck weniger von den Spielern, sondern von den Trainern und den Ausbildern zu nehmen, irgendwelche Spiele gewinnen zu müssen, um dann nicht mehr abzusteigen. Und das soll zugutekommen der Prämisse oder der Ausrichtung, die Individualität der Spieler zu fördern, sodass die sich vollkommen auf ihre persönliche Entwicklung konzentrieren können und dann im Profibereich ankommen und viel bessere Spieler sind, als es jetzt in den letzten 10, 15, 20 Jahren waren. Halten wir an der Stelle ähnlich wie gerade, ihr mit dem Positiven, dann rede ich.
Ich hab da nicht mit. Okay.
Sofern ihr was Positives habt, ja.
Manu, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber im Prinzip kann Pille übernehmen, denn ich finde, das ist, also bei 5-Jährigen vollkommen in Ordnung. Aber sobald ich mich dazu entschließe, in der F-Jugend, was hab ich als kleines Kind auch mich darüber gefreut und geärgert, welche Emotionen ich hatte, dass am Ende Ergebnisse auf der Tafel standen. So. und welchen Platz wir in der Liga gehabt haben und so. Da kann ich mich so lange ich Fußball spielen kann ich mir daran, wie wichtig das gewesen ist. Das war auch manchmal hart. Ich weiß noch immer, wir sind nämlich in der Jugend immer aufgestiegen, weil wir so gut waren und die Jugend vor uns war immer so schlecht. Deswegen haben wir immer wieder ganz unten angefangen. Dann sind wir wieder aufgestiegen und dann sind wir eines Jahr mal oben drin geblieben und dann waren wir zu schlecht und sind gleich wieder, haben nur auf die Fresse gekriegt und sind wieder abgestiegen. Ich habe immer nur Aufstiege und Abstiege in meiner ganzen Fußballerkarriere eigentlich erlebt. Aber das will ich nicht missen.
Digga, ja, und das sind vor allem, ne, wenn wir nochmal kurz in dem Altersbereich jetzt bleiben, 5 bis 11, ne, bin ich bei dir. 5 hier, Bambinis oder Mini-F oder wie das heißt, 5, 6-Jährige ist okay. Von mir aus auch noch die 7, 8-Jährigen, das ist dann die F-Jugend. Aber sobald das in die E-Jugend geht, Digga, das sind, erstmal sind das, wenn du gewinnst und erfolgreich bist, und das passiert halt in der Regel auch mal, das sind schöne Erinnerungen, die du nimmst. Ich meine, natürlich werden die weiterhin mitzählen in den Mannschaften und jeder wird wissen, wer Tore und wer am Ende das Spiel gewonnen hat oder nicht. Aber ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass mein erster Trainer damals, da war der Arnold Kmiziak, das war ein vergleichsweise harter Hund. Ich weiß nicht, ob das heute noch so angebracht wäre oder so. Aber der hat uns schon im ganz, ganz, ganz frühen Alter beigebracht, und das sind aus meiner Sicht wichtige Lektionen für einen jungen Menschen, für ein Kind, wie man mit Niederlagen umgeht, wie man verliert und vor allem noch wichtiger, wie man gewinnt. Wie du dich verhältst, wenn du gewinnst. Vor allem, wenn du mal eine Mannschaft, wir hatten das Glück damals in den ersten Jahren, wir hatten eine ziemlich überlegene Mannschaft in unseren Ligen. Wir sind 2, 3 Mal hintereinander aufgestiegen. Wir waren Kinder. Natürlich gerätst du dann mal, wenn, was weiß ich, nach 5 Minuten schon 6-0 steht oder so, dann fängst du an, den Gegner zu verarschen oder dich lustig zu machen. Digga, das hat richtig Schlafka gegeben. Da haben wir richtig einen Anschiss. Corona vom Platz, in eine Kabine, kannst duschen, kannst Mittwoch zum Training wiederkommen. Das sind Lektionen, die ich bis heute noch weiß und die aus meiner Sicht wertvoll sind. Ich weiß nicht, ob sie in dem Ausmaß stattfinden müssen. Ne? Nochmal, das war Ende 80er, Anfang 90er und so. Aber das sind alles Sachen, die du jungen Menschen, jungen Kindern wegnimmst. Und wie du gerade schon gesagt hast, das ist geil, erfolgreich mit deiner Mannschaft zu sein, Spiele zu gewinnen, vielleicht aufzusteigen. Und absteigen ist sicherlich nicht geil, aber auch da nimmst du wichtige Sachen mit für dein weiteres Leben. Meine klare Meinung dazu. Und da sind wir jetzt nur bei den Kiddies.
Mhm. Ich glaube, du musst es zweiteilen. Was diesen Amateurfußball angeht, bin ich da auch bei euch. Ich finde trotz alledem das Funinho-System ganz smart. Nicht nur als einzelne Ausbildungsriege, sondern als zusätzliches Mittel. Also ganz kurz erklärt, Minitore. Du spielst, glaube ich, auf 4 Tore insgesamt und hast einfach einen wilden Mix. Kannst also rein, raus, rein, raus. Dass halt jedes Kind mal spielt und jeder den Spaß am Fußball gewinnt. Und ich glaube, das ist ein super Ding. Und das finde ich auch toll, weil du ja schon immer mal wieder das Gefühl hast, wenn du auf dem Kleinfeld spielst, auch als Bambini, dass dann immer wieder welche draußen sitzen. Und das kannst du ja damit auch dann so ein Stück weit verhindern.
Also sofort dabei.
Genau, das ist ja super. Und das ist an der aktuellen DFB-Ausbildungsreform auch super. Also das finde ich sehr, 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 sehr gut. Wenn du aber in die höheren Klassen gehst, also Junioren-Bundesliga, die es ja dann irgendwann nicht mehr geben soll, und die ganzen Nachwuchsleistungszentren, da hast du schon in den letzten Jahren gemerkt, dass die Trainer auf die aktuell besten Spieler setzen. Ich hatte auch ein paar Gespräche mit Leuten aus Nachwuchsleistungszentren, die dann auch das verteidigt haben und gesagt haben, ja, aber die sind halt gerade gut und dann muss man die fördern und so weiter. Und diejenigen, die halt in der Entwicklung so ein bisschen stehen geblieben sind, dass die halt dann nicht mehr so gefördert werden, also die typischen Spätzünder, und die dann hinten rausfallen. Und um das zu verhindern, damit jeder ungefähr gleich viel Spielpraxis bekommt, dass das dann geändert wird, das finde ich eigentlich erstmal ein guten Gedanken, und da muss man schon mal nachjustieren und schauen, okay, in welche Richtung muss es da gehen und in welche Richtung kann es da gehen. Ob das jetzt die beste Lösung ist, das sei mal dahingestellt. Aber ich denke schon, dass der DFB mal ins Ausland schauen sollte. Also England mit diesen Akademiesystemen hat ja, das funktioniert ja einwandfrei. Also schau dir an, was für krasse Talente in England gerade rauskommen. Und die haben halt diese Ligen, in Anführungszeichen, wo nur die Nachwuchsleistungszentren antreten. So, und das hast du ja jetzt auch gerade gesagt, dass das in Deutschland kommen wird. Und auch das finde ich eigentlich durchaus positiv, wenn du sagst, okay, die Nachwuchsleistungszentren sind dafür da, dass die größten Talente ausgebildet werden, plus einzelne Amateurvereine. Aber es geht halt auch darum, in deiner Liga eine möglichst hohe Qualität zu haben. Und auch das habe ich jetzt in mehreren Gesprächen gehabt, weil ich jetzt auch für den Bolzpass, für die ZDF-Sendung im letzten Jahr ein bisschen dazu recherchiert hatte. Manchmal ist die Qualität in der Liga einfach nicht gut genug, dass du wirklich gefordert wirst. Und wenn du halt dann merkst, wir spielen jetzt gegen den FC Falke irgendwas, aber da spielen halt Leute, die sind drei Klassen niedriger, dann musst du dich nicht anstrengen und dann bleibst du selbst in deiner Entwicklung stehen.
Ja, also, aber warte mal, da gibt's doch kein besseres System für als Aufstieg und Abstieg, um gleich starke Ligen zu schaffen.
Jein, also das ist halt, schau nach Berlin, da hast du eine höhere Leistungsdichte als jetzt beispielsweise im bayerischen Umland. Ja, also du, nur weil du in einer Liga bist, heißt das ja nicht, dass die Leistungsdichte immer noch sehr, sehr hoch ist.
Ja, aber auch das gehört doch so ein kleines bisschen dazu. Ich finde, man nimmt so ein bisschen, und das haben wir, glaube ich, auch alle mal gehabt, im Großen wie im Kleinen, so einen entscheidenden Effekt, den wir, also warum, ich glaube, ein Faktor, warum wir alle den Fußball lieben und was uns daran fasziniert hat, sind natürlich auch Rivalitäten, so, die dazu geführt haben, dass man irgendwie mehr als ein Fußballspiel in etwas gesehen hat. Sei es der kleine Lokalverein um die Ecke, gegen den du immer wieder gespielt hast, oder der Dauerrivale, den du in irgendwie im Liga oder sonst irgendwo getroffen hast. Und weil wir es bei den Erwachsenen, bei den Herren erlebt haben, haben wir es natürlich in unseren Fußball mit übertragen. Und ich habe Derbys gespielt. Alter Schwede, das hat richtig gescheppert, auch in der Jugend. Es gab so zwei Mannschaften, mit denen wir uns richtig die Köpfe heiß gekickt haben. Und wenn ich mir vorstelle, wenn ich mir jetzt vorstelle, auch ich bin angehender Profi, 17, 18, 19 Jahre und ich spiele bei Werder Bremen und ich fahre zum HSV und wir spielen hier um die goldene Ananas.
Ja, also zwei
am Ende
zwei
noch ohne Tore.
Ja. Zwei Ergänzungen noch, wo ich der Meinung bin, das wird nicht passieren. Das ist vielleicht alles gut gedacht, ne? Das unterstelle ich ja keinem was Böses, aber ich glaube, das ist nicht zu Ende gedacht. Jetzt hast du gerade gesagt, dann gibt's immer, und natürlich gibt es das und wird auch immer so sein, in den einzelnen Jahrgängen Leute oder Spieler, die dann auf einmal einen großen Sprung machen und andere, die mit dem Leistungsniveau nicht mehr mithalten können und weniger Spielzeit bekommen und dann irgendwann gehen sie von dem Verein, der in der Bundesliga spielt, also im Profibereich, gehen sie weg. So bei uns ist beste Beispiel immer, viele kommen mit 8, 9, 10, 11 Jahren nach Schalke, 2, 3, 4 Jahre später gehen sie dann nach Rot-Weiß Essen, SG Wattenscheid, Rot-Weiß Oberhausen und so weiter und so fort. Ne? Heißt aber A, schon mal nicht, dass sie nicht später auch nochmal den Weg zum Profi finden, das sowieso mal vorweg gesagt. Aber glaubt ihr denn wirklich, dass, wenn du jetzt ein Konstrukt schaffst, wo dann halt, ne, keine also im Bereich U17 bis U19, also das ist Alter von Alter 16 bis 21, 15 bis 20, irgendwie so in dem Bereich, nimmst du halt diesen Leistungsdruck weg, so, ne? Also Ergebnis ist überspitzt, weil Ergebnis ist egal. Wichtig ist, alle haben gleich viel Spieleinsatz und alle können sich prima individuell entwickeln. Glaubst du denn wirklich, dass irgendein Trainer hingeht und nicht seine besten Leute auf den Platz schickt? Nur um irgendwelche,
die
da glaubst du wohl, sie sind nicht selber dran, oder nur um irgendwelche Spieler, die jetzt seit 1, 2 Jahren hinterherhängen und den Anschluss nicht schaffen, um die dann irgendwie versuchen, künstlich dahin zu kriegen, dafür aber denen, die gerade die Schritte machen und die größten Aufsichten auf eine Profikarriere haben, die hinten anzustellen, wird in meiner Vorstellung nicht passieren. Und selbst wenn das passiert, dann haben die alle irgendwie 4 Jahre lang da, die letzten 4 Jahre vor der Profikarriere, wenn es dann dazu kommt, war scheißegal, ob du alle Spiele verlierst, Hauptsache du hast dich gut entwickelt und dann gehen die zu den Profis.
Ja, und vor allem, warum gewinnt denn Real Madrid 6-mal in Folge die Champions League gefühlt?
Ja. Also und dann hast du den 4 Jahren eingetrichtert, so, ne, das ist, ja, hier, Ergebnis ist egal, guck mal, dass du hier an deinem schwachen Fuß oder was arbeitest und dann sind die vielleicht sogar richtig gut ausgebildet, aber dann kommen die ins Profigeschäft. So, hier, 50.000, 60.000 Stadion, du musst liefern, Digga. So, jetzt Extrembeispiel Bayern München, ein Spiel verlieren, bis sofort geh wieder zurück in die Jugend. So, das ist dann das, was uns, und also immer das Ziel im Auge behalten, das ist dann was uns am langen Ende mit dem DFB, mit den Nationalmannschaften wieder auf internationales Niveau hebt. Ich glaube einfach null dran. Und das wird auch gar nicht so umgesetzt werden, wie der Erfinder sich das gedacht hat. Ich glaube, das stirbt in der Theorie.
Na, hast du noch Argumente?
Nee, weil das letzte Argument fand ich ziemlich gut von dir. Dass man natürlich diesen Leistungsdruck dann spätestens im Profifußball spürt und ob der dann nicht zu stark ist, wenn du es davor nicht eingetrichtert bekommen hast. Das ist ein tatsächlich sehr valider Punkt.
Aber das muss doch den Verantwortlichen auch auffallen.
Ja, und so wie ich es verstanden habe, ist das ja auch ein großes Anliegen der Ausbilder und Trainer in den Nachwuchsleistungszentren gewesen, ne? wir können die Spieler nicht so ausbilden, weil wir ja immer diesen Leistungs- und diesen Ergebnisdruck haben und so weiter und so fort. Digga, das klingt für mich, sorry, aber das ist eine relativ leicht gezogene Ausrede, ne? So, wenn ich in meinen Rahmenbedingungen nicht so liefern kann, wie andere das von mir erwarten, dann kritisiere ich halt die Rahmenbedingungen, ne? Das mache ich auf der Arbeit auch in den seltenen Momenten, wo ich nicht liefern kann. So. Du, aber hat auch viel mit Glaubenssätzen zu tun, ne? Also ich glaube nicht, dass das einen großen Impact haben wird. Und bitte, ne, bitte lasst wir Alter 5 bis 8, okay, lasst, die sollen Fußball spielen, die sollen Spaß haben, die sollen, wie du sagst, fließend wechseln, die können auf 8 Tore schießen, ist mir scheißegal, hauptsache die haben Ball am Fuß und haben Spaß am Fußball, aber ab dann tu den bitte den Gefallen und nimm den nicht diese Momente weg, Spiel gewinnen, geil, in letzten Moment Tor, jetzt sind wir Zweiter in der Tabelle, oh geil. Bei uns hing immer die außer, wie hieß denn die Zeitschrift? So eine lokale Sportzeitschrift hier, da hing bei uns immer die Tabelle nach dem Spieltag, ne? Montags kamen die raus, die ganzen Tage, die hingen immer in der Kabine und so, das war geil. Und da waren wir nicht mal Erster, da waren wir aber 14. und dann waren wir auf einmal aber Achter ein paar Wochen später und so, das war geil. So. Okay, gut.
Plädoyer beendet. Ich bin dabei, ich bin überzeugt. Es wird spannend. Also, wie gesagt, Manu, das ist das, was ich mir am Ende gefragt habe, weil du ja auch so natürlich Punkte da siehst, den Leuten, die das verantworten, da muss doch irgendjemandem auch bewusst sein, dass du nicht so, also der gesunde Menschenverstand sagt, guck mal, wie die Teams aufgestellt sind und wo die herkommen, die Titel gewinnen. Das ist über Mentalität und die kriegst du doch nicht durch Balltraining.
Ich glaube einfach, dass das Problem ganz anderes ist im aktuellen Ausbildungskonzept des DFB. Und das wollen sie ja jetzt auch ändern. Und das ist, dass du einfach die Spieler in eine Schablone gepresst hast
und gesagt hast,
yo, so sollst du sein, passen bitte. Ja. Und wenn du den Ball zu lange gehalten hast, dann hast du einen riesen Anschiss bekommen. Ja, das ist das wahre Problem des DFB gewesen in den letzten 10 bis 15 Jahren. Und das haben sie aber erkannt. Also zumindest in den Gesprächen. Mir können sie ja erzählen, was sie wollen. So am Ende. Am Ende geht es ja darum, dass sie es umsetzen und dass sie es wirklich ändern und auf diese Individualität schauen. Ich bin jetzt gerade auf die DFB-Akademie gegangen, um da auch nochmal so ein, zwei Infos zu bekommen, was du gerade erzählt hast. Und da ist einer der ersten Punkte individualisiertes Training, das Konzept der DFB-Stützpunkte. Ich will ehrlicherweise jetzt nicht draufklicken, weil das wahrscheinlich dann ein riesen Infogehalt ist. Ja, also im Grunde genommen ist das, glaube ich, der wichtigste Punkt, den du angehen musst, und alles andere sind dann halt Kleinigkeiten, die man dann anpasst. Ja. Und ob du jetzt auf Ergebnisse setzt, ich sehe halt das Problem, ist dieses typische Relative Age Effekt Syndrom, was der deutsche Fußball ganz krass hat. Das bedeutet, dass du natürlich den Jahrgang Januar bis Dezember in einen Jahrgang packst, aber die Kinder im Januar körperlich weiter sind als die Kinder im Dezember und dann viele Nationalspieler spätere oder Profifußballer im ersten Halbjahr geboren sind und der Rest irgendwie hinten runterfällt. Mhm. Und natürlich kannst du sehr, sehr lange darüber diskutieren, wie kannst du das abschaffen, und die Trainer sollen mehr drauf schauen, dass auch die jüngeren Spieler zum Zug kommen. In der Theorie klingt das alles super, in der Praxis sagen aber die Trainer, ja, aber ich will die besten Spieler aufstellen, und das sind halt in der Regel dann die älteren, ne, die halt mit ihrem Körper schon ein bisschen weiter sind. Und da musst du etwas dran ändern. Und was du dran änderst, da kannst du wahrscheinlich ewig drüber diskutieren. Aber dass es so nicht so weitergehen kann wie bisher, das sollte eigentlich allen klar sein.
Ja, diese Schablone, von der du gesprochen hast, die muss weg. Diese Goretzka, Havertz, Christoph Wirtz
Schablone. Es ist so krass, wie viele zentrale Mittelfeldspieler hat Deutschland,
bitte. Ja, die muss also weg, die Schablone. Das ist
absurd.
Ja, absolut, absolut. Weg von dieser Schablone hin. Und da sind wir dann wirklich bei Individualität fördern. Ne? Ja. Nimm einfach diese Schablone weg. Guck dir die Talente an, guck, wo sie ihre Stärken nehmen. Stärken. Schwächen können wir. Kennt ihr die Story von Usain Bolt in der Diamond League? Oh ja, der hat ja, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war, aber das ist so eine Story, die hörst du wahrscheinlich in jedem Coaching-Führungskräfteseminar in deinem Leben irgendwann mal. Wenn es ums Thema Coaching geht. Und Usain Bolt hat irgendwann dann im Laufe seiner Karriere, vor einer neuen Saison, nachdem er alles gebrochen hat, alle Rekorde, ne, die es gab, hat er sich gemacht, wie kann ich jetzt noch besser werden? Und hat halt seinen 100-Meter-Lauf zerlegt in drei Drittel, also ne, Start und Mittel und dann letzte Drittel. Und hat halt da festgestellt, dass er beim Start weiß Gott nicht einer der besten ist im internationalen Vergleich, auf dem mittleren Drittel aber schon meistens die Leute einholt und auf dem letzten Drittel dann wegzieht. Logische Schlussfolgerung, ich gehe an meine Schwäche ran, nehme ich den Start und trainiere meinen Start und hat sein komplettes Team im Vorfeld von der Diamond League, sein komplettes Team umgestellt, sein komplettes Training umgestellt und vollen Fokus auf diese Startdrittel mit dem Ergebnis, dass seine Vorrunde zweimal fehlgestartet ist und disqualifiziert wurde. Einzige Mal, dass Usain Bolt einen riesen Misserfolg hatte. So, und das war das Ergebnis von aus, ich konzentriere mich auf meine Schwächen und versuche die krampfhaft besser zu machen. Stärken, mein Lieber. Danach hat er sich wieder auf der zweiten und der dritten, hat einfach akzeptiert, okay, ich bin am Start, bin ich wie eine Wurst. Also nicht eine Wurst, ne, aber da geht bessere als mich, aber ich bleib hier auf meinem zweiten und dritten Drittel und ziehe den da weiterhin weg und guck, dass ich da sogar noch besser werde, als ich eh schon bin. Und wie die Story ausgegangen ist, kennen wir alle. Ich will nicht eklig sein, aber meine AirPods gehen langsam alle.
Ja, lass mich mal meine, spar diese Sekunde, weil ich habe eine überragende Überleitung. Ich darf hier eine Sache nicht vergessen. Selbst wenn du dieser ganzen Jugend wegnimmst, dass sie um Fußballergebnisse auf dem Platz kämpfen, sie werden an der Konsole um jede Hütte kämpfen. Und das ist egal, ob bei der Version 24, 25, 26, 27 oder 28 heraus Spiel Fußball-Simulation von unserem überragenden Partner.
EA Sports. It's in the game.
Manu, eine kurze Frage an Manu. Wie gut bist du an der Konsole?
Boah, früher besser als heute.
Aber würdest du noch eine Herausforderung annehmen an irgendeiner Stelle?
Wir haben vor eineinhalb Jahren einen 24-Stunden-Stream gemacht. 24 Stunden nonstop live und da haben wir regelmäßig dann FIFA gezockt. Mittlerweile EA. FC24.
Ja, ab nächsten Teil. Ab
FC24. September. Aber Pillow, hast du Neuigkeiten, die uns glücklich machen?
Diese Woche ein bisschen überschaubar. Ne? Es gab einen Deep Dive in den Matchday-Modus und ja, der bezieht sich in allererster Linie so ein bisschen nochmal auf die Realitätsnähe der neuen EA Sports Fußballsimulation. Die Stadionatmosphäre wurde nochmal in den Fokus genommen, nochmal verstärkt. Trikots gehen jetzt mit dem Wind und ne, also dieser ganze Freakshit, ne, wo halt, ne, was wir dann als Otto Normalnutzer als flüssiges Gameplay wahrnehmen. Ne? Also da wurde nochmal ganz, ganz viel gemacht. Es gibt zum ersten Mal in Ultimate Team und in, ich glaube auch im Matchday-Modus, ein neues Kommentatorenteam mit einer weiblichen Co-Kommentatorin. Leider ist mir ihr Name jetzt entfallen und auch nur dann, wenn du auf Englisch, also in die UK-Version oder in der deutschen Version die englischen Kommentatoren auswählst. Das ist eine Neuheit und ansonsten hat sich das sehr auf Gameplay, Flüssigkeit des Spiels und Realitätsnähe des Gameplays bezogen. Ich fiebere dem Ultimate Team Deep Dive entgegen. Der kann nicht mehr lange auf sich warten lassen und ich denke, dann haben wir nochmal ein paar mehr Infos, die wir hier spreaden können und streuen können. Und letzte Woche hatten wir da schon was mit den neuen Heroes, die in EA Sports FC 24 verfügbar sein werden. Und ja, für diese Woche ist es insbesondere für die Ultimate Team Heads eher eine ruhige Woche, was die neuen News angeht.
Ich glaube, Manu.
Ich glaube, Sue Smith ist es, die du gemeint hast.
Ja, genau. Dank dir.
Da ist der journalistische Profi im Hintergrund mit seinen drei Monitoren, auf die er blickt und genau weiß, was er macht. Finde ich sehr gut.
Er sieht nur Einsen und Nullen, Digga, wenn er auf dem Bildschirm guckt.
Aber ich mag es auch, dir heute dabei zugeschaut zu haben, wie du so professionell an bestimmten Stellen erst überhaupt keine Ahnung davon hast, wie sich Balu bei AC Mailand geschlagen hat, um dann aber sehr schnell, sehr gut die richtigen Fakten zu liefern, die mir ein gutes Gefühl geben, dass wir da den richtigen holen, bestimmt, oder auch nicht. Das war sehr beeindruckend.
Und ich brauche eine Minute, dann bin ich da. Aber es ist so ein Kaltstart manchmal. Du hast mich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt.
Ja, aber selbst da war es beeindruckend, dir dabei zuzuschauen, wie du da rausgekommen bist. Und ehrlicherweise auch genauso beeindruckend, dir die ganze Zeit dabei zuzuschauen, was du da gemacht hast bisher. Und ich bin sehr gespannt auf das, was da kommen wird. Und Pillow, das ist ja dann am Ende eine Sache, die du hier in dieser Runde entscheidest, als quasi die Türsteherei von diesem Format. Darf er wiederkommen?
Safe. Boah. Der hat seinen Mann gestanden in der Diskussion mit dir und mir, so. Ja. Und es sind unsere Redeanteile ja in der Regel beide nicht klein. bringt dann vielleicht doch nochmal ein tatsächliches fachliches Wissen mit, was unser dann auch mal ein bisschen übersteigt. Dafür kommen wir immer mehr über die Emotionen, ja, und über das, was wirklich wichtig auf dem Platz ist. Und ich glaube, das hat sich sehr gut ergänzt. Von daher jederzeit gerne wieder.
Also Manu, du weißt mich. Bescheid. Du weißt Bescheid. Wenn du irgendwas planst, wo du Emotionen brauchst, ne?
Ruf euch an.
Ruf uns an. Und ansonsten vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Das war danke, danke, dass ich Freude. Dabei sein durfte.
Danke.
Das war Wichtiges auf dem Platz. Bis nächste Woche. Tschüss.
Yeah.